Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Take 2.
Brauchst du es, wenn es Take 2 nicht gibt?
Ja, wenn's, ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ärgerst du mich.
Wer den Schaden hat.
Wer den Schaden hat, ja. Soviel zum Take 2. Uns ist nämlich gerade das Aufnahmegerät abgeraucht und wir haben nach einer Stunde Gespräch festgestellt, dass wir nochmal neu starten müssen, weil es nur 8 Sekunden aufgenommen hat. Und ich weiß bis jetzt nicht, warum. Ich werde aber auf jeden Fall permanent aufs Aufnahmegerät gucken, damit es nicht nochmal passiert. Lisa, dann aber trotzdem nochmal, dieses Mal nicht nur für mich, sondern für alle. Magst du nochmal ganz kurz erzählen oder dich vorstellen, wer bist du genau? Wir sprechen ja heute über das Förstertum. Wer bist du genau und wo kommt deine Erfahrung her? Warum darfst du heute so ein bisschen was über das Forstingenieurwesen erzählen?
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Lisa Schubert und ich bin studierte Forstingenieurin. Das ist auch immer so der Aha-Effekt. Förster muss man studieren. Ja. Das ist kein Lehrberuf, wie der Forstwirt. Und nach dem Studium habe ich die sogenannte Anwärterzeit gemacht und bin jetzt seit 8 Jahren Revierleiterin, also wirklich Försterin draußen im Wald unterwegs. Dabei berate ich primär private Waldpersonen, Waldbesitzer und auch Kommunen. Also wenn eine Gemeinde Wald besitzt, dann haben die oft auch einen Vertrag mit uns, wo ich dann auch entscheiden darf, was tatsächlich gemacht wird und quasi nicht nur berate.
Wie groß ist so ein Revier?
Kommt ein bisschen auf die Gegebenheiten an. Also mein erstes Revier hat 10 Gemeinden umfasst. Weil je weniger Wald natürlich in einer Gemeinde ist, desto mehr Gemeinden betreut man. Und die Kollegen, die irgendwo im Spessart sind, die ja wahnsinnig waldreiche Gegenden haben, die betreuen dann 1, 2 oder 3 Gemeinden.
Wow, okay. Mhm. Und wie viel Fläche ist es dann letztendlich?
Irgendwas um die 5000 Hektar.
Wow.
Aber ich berate ja. Also die Arbeit, die Ausführung ist ja dann bei den Waldbesitzern selber. Oder bei den Kommunen, da beauftrage ich dann Unternehmer, die praktische Arbeit draußen machen.
Aber du musst ja trotzdem den Wald begehen auch, oder? Also du musst ja trotzdem in den Wald reingehen und gucken, wo gibt es was zu tun.
Bei da, wo ich quasi einen Auftrag habe, schon. Bei den privaten Waldbesitzern, die rufen mich an. Also wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir ein Stück Wald, aber eigentlich habe ich mit Wald gar nicht so viel am Hut, dann kannst du bei mir anrufen, ich komme zu dir raus, wir schauen zusammen deinen Wald an. Und dann sprechen wir erstmal drüber, was willst du mit deinem Wald? Also die Waldbesitzer sind ja so unterschiedlich wie die Waldbilder, die wir kennen. Der eine ist Imker und sagt, ich möchte einen blühenden Wald. Und der andere sagt, boah, ich brauche jetzt am Haus neue Fenster. Wie viel Holz kann ich denn nachhaltig nutzen, ohne meinem Wald zu schaden? Also da ist die Bandbreite enorm groß und das macht den Beruf eigentlich so spannend.
Okay, weil die Nutzungen einfach unterschiedlich sind.
Und die Ziele, also genau, also die Hintergründe, warum einer Wald besitzt oder was er damit macht. Und man merkt schon, dass natürlich die Leute immer weniger vom Holz, vom Geld abhängig sind, sondern auch einfach mehr zum Beispiel den Ausgleich zum Beruf suchen im Wald. Vielleicht auch dieses Generationendenken, ich habe den Wald von meinen Eltern bekommen und ich möchte ihn in einem guten Zustand meinen Kindern weitergeben, das leben möchten.
Mhm. Okay. Das ist was da, also dadurch, dass ich letztens auch mal so ein bisschen geguckt habe, wegen eigenem Wald und so weiter, also schon crazy, wie die Preise in die Luft geschossen sind. Ey, also wenn ich mir anschaue, da kostet der Quadratmeter jetzt irgendwie mindestens 6 Euro bis hin zu, also nach oben hin offen, kommt natürlich auch wieder so ein bisschen auf die Lage an, Lage ist natürlich immer alles. Mhm. Und ob eine Wasserquelle vorhanden ist und lauter solche Themen natürlich. Aber 6 Euro, ich glaube, wir waren mal bei 1,50 oder so für den Quadratmeter, was normal gewesen wäre für einen Quadratmeter Wald halt. Aber das ist ja uferlos, oder?
Ja, es ist schon viel Investitionsobjekt. Also wenn man eben auf der Bank leider Strafzinsen zahlen muss, weil man so viel Geld rumliegen hat.
Die armen Millionäre.
Genau. Dann wird es einfach immer attraktiver, dass man dann in Grund und Boden investiert.
Ja.
Und das ist genau, wie du sagst, also mit dem tatsächlichen Wert, also was ist der Bodenwert, was ist das Holzwert, was drum steht, hat das nichts mehr zu tun. Und das Spannende für mich als Försterin ist, dass oft Wälder teurer verkauft werden, die ich jetzt nicht so hochwertig einschätzen würde. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem PKW, mit einem Anhänger hinfahren kann, dann treibt das den Preis enorm in die Höhe, weil dann kann halt einfach auch ein Hobby-Waldbesitzer mit seiner Baumarkt-Motorsäge und mit dem Auto hinfahren. Dann brauche ich keinen Bulldog, dann brauche ich keine riesige Ausstattung. Und dadurch werden dann zum Beispiel solche Waldgrundstücke deutlich teurer verkauft als welche, wo vielleicht schon reife Bäume drüben stehen, wo ich jetzt als Försterin sage, man super, da kannst du jetzt Bauholz rausschlagen, das ist doch prima.
Okay, also Bauholz im Sinne von, das sind Fichten, die haben eine bestimmte Dicke, also das haben wir vorher schon eruiert, Fichten werden als Bauholz verwendet, weil sie einfach sehr lang und gerade wachsen und weil sie auch leicht zu verarbeiten sind und dementsprechend kann ich da halt einfach Balken auch draus schlagen und die brauchen natürlich eine gewisse Dicke, weil sonst habe ich lauter Astholz und so weiter und so fort, oder?
Genau, sollte auch nicht zu dick sein. Wenn sie ganz, ganz dick sind, dann sagen die Sägewerke, boah, die bringen wir ja gar nicht mehr durch unsere Sägen durch.
Oh, really?
Und dann müssen die extra behandelt werden, die werden dann quasi rund geschliffen, die werden dann wie mit dem Spitzer so lange dünner gemacht, bis sie halt wieder durch die Säge durchgehen. Und dann sagt das Sägewerk, das ist ja viel mehr Arbeit für mich, die wollen diese ganz, ganz dicken Bäume gar nicht unbedingt haben.
Okay, crazy. Wird dann, oder wie viel von dem Holz, das du aus dem Wald rausmachen lässt, wird für Bauholz verwendet, prozentual grob?
Kommt auf die Baumart drauf an. Und da ist eben die Fichte ganz vorne. Also bei der Fichte kann man 70-80% für Bauholz verwenden, ne? Wie du sagst, weil sie einfach sehr lange gerade wachsen. Beim Laubholz sind es halt nur 40% sowas, die ich für solche Verwendungen hernehmen kann. Also beim Laubholz habe ich immer einen viel höheren Brennholzanteil als jetzt zum Beispiel beim Nadelholz. Mhm.
Bedeutet dann trotzdem, dass das Laubholz langsamer wächst?
Nö. Wie immer, es kommt drauf an.
Nee. Achso, ich dachte, Laubholz wächst langsamer als. Das war jetzt meine Grundvoraussetzung schon. Dass es, aber es stimmt gar nicht, oder wie? Weil ich dachte, es ist halt Hartholz und Hartholz wächst langsamer.
Mhm. Ganz pauschal gesagt stimmt's natürlich, da hast du schon recht. Also wenn ich jetzt genau die gleichen Bedingungen nehme, dann wird pro Hektar beim Nadelholz mehr hinwachsen als beim Laubholz. Nur steht Laubholz oft auch auf irgendwelchen Standorten, die zum Beispiel so extrem sind, dass sich da jetzt das Nadelholz gar nicht mehr wohlfühlt. Und dann würde das Nadelholz da gar nicht wachsen.
Klar.
Und dann hat das Laubholz wieder einen Vorteil.
Okay. Weil es an die klimatischen Bedingungen natürlich dann angepasst ist.
Genau. Okay. Also es gibt einen ganz, ganz tollen Effekt, der sich jetzt auch bei den Waldbesitzern immer mehr durchsetzt. Die Mischung macht's. Weil das Laubholz wirft ja jedes Jahr die Blätter ab. Das ist Dünger, auch für das Nadelholz. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Mischung habe mit 70% Nadelholz und 30% Laubholz, dann habe ich einen noch besseren Zuwachs, weil die einfach besser genährt sind.
Okay, verstehe. Und wurzelt das Laubholz dann auch tiefer als das Nadelholz und kann damit auch die Nährstoffe eher aus der Tiefe holen und dann von oben wieder füttern an die Nadelhölzer? Also ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor.
Ganz auch wieder pauschal gesagt, das haben wir schon festgestellt, das kommt auch so viel auf die äußeren Bedingungen an, wenn man mit Natur arbeitet. Bei der Buche sagen wir das zum Beispiel, die Buche nennen wir die Basenpumpe. Also die holt die Basen aus dem Erdreich und wirft sie eben oben ab, dass die Fichte mit den flacheren Wurzeln da wieder gut hinkommt. Ich muss darauf bestehen, dass die Fichte kein Flachwurzler ist, sondern ein Senkerwurzler.
Okay.
Die wurzelt nur deswegen flach, weil wir sie auf die falschen Böden stellen. Also die Fichte kommt ja aus dem Gebirge und da sind ja die Böden nicht wahnsinnig tief, da kommt ja ganz schnell schon Gestein. Das heißt, die streicht mit ihren Wurzeln ganz flach aus und sucht, wann irgendwann eine Felsspalte kommt. Also die wächst flach und irgendwann findet sie eine Felsspalte und senkt da ihre Wurzeln ein. Wenn die jetzt aber auf einem schweren Boden steht, hier im Flachland, dann streicht die aus und sucht und sucht und sucht und findet halt nichts, wo sie dann reinsenken kann.
Okay.
Also wir haben sie eigentlich zur Flachwurzlerin gemacht. Eigentlich ist sie ein Senkwurzler.
Okay. Magst du mal kurz erklären, warum wir sie zur Flachwurzlerin gemacht haben? Also woher kommt es, dass wir, weil wenn ich bei uns in die Wälder gucke, haben wir unfassbar viel Fichtenholz. Also wenn man bei uns durch den Wald durchgeht, geht man davon aus, ja, bei uns ist die Fichte heimisch. Aber dem ist ja eigentlich gar nicht wirklich so.
Also hier, wir sind jetzt gerade in München, das muss man, glaube ich, eben dazu sagen, genau. Da wird sie eigentlich nur in den Auwäldern vorkommen. Also die Fichte ist eine Gebirgsbaumart, Also ich wohne auf 800 Metern, bei uns kommt es schon natürlich in der Waldgesellschaft vor. Und nur im Frühjahr mit der Schneeschmelze werden dann aus dem Gebirge die Fichtensamen auch bis nach München geschwemmt. Deswegen ist sie eigentlich dann nur im Auwald als Schwemmfichte heimisch. Diese riesigen Fichtenäcker, wie man jetzt mittlerweile oft auch sagt, sind tatsächlich historisch begründet. Also im Mittelalter, das war jetzt das hölzerne Zeitalter, wo wirklich alles aus Holz war, jeder Löffel, jeder Tisch, jede Kirche, jeder Wagen und vor allem als Energielieferant war eben das Holz nötig.
Ja.
Und es gibt auch die Industrie, die da langsam aufgekommen ist, also sei es zum Beispiel für Pottasche. Im Nürnberger Reichswald.
Was ist die Pottasche?
Die braucht man zur Glasherstellung. Und im Mittelalter hat man ja langsam gedacht, Glas, coole Sache.
Nice.
Da ist man wirklich von Haus zu Haus gegangen und hat die Asche eingesammelt. Aber das hat beim Weiten nicht gereicht, um eben den Bedarf an Pottasche zu decken. Und dann hat man die Bäume stehend angezündet, merke, so wie wir es heute eigentlich auch noch machen, wenn irgendwo in Südamerika Flächen gerodet werden sollen. Und hat dann die Bäume stehen verbrennen lassen, die Asche eingesammelt und daraus Glas herzustellen. Und so ist dann der Nürnberger Reichswald entstanden, weil die Stadt festgestellt hat, boah, also wir brauchen ja eigentlich auch noch als Heizholz was. Wir sichern uns jetzt die Wälder, die in Stadtnähe sind, damit wir nicht riesige Distanzen überwinden müssen, um unsere Bürger zu versorgen. Und aus so einem ganzen Baum, also so ein ausgewachsener Baum, wir nehmen ein DIN A4-Blatt, quer, wenn ich das so an den Stamm halte, dann ist der irgendwo 60 bis 80 Jahre alt. Wenn ich den komplett anzünde, kriege ich 1 Kilo Pottasche.
1 Kilo?
Und das ist ja tonnenweise gebraucht worden. Und so gab es viele Zweige. Also Industrialisierung war es ja noch nicht, aber in der aufstrebenden Gesellschaft, die einfach unglaublich viel Holz verbraucht hat. Und da war die Landschaft einfach ausgeräumt. Wenn man ins Museum geht und sich ein Gemälde von 1700 anschaut, dann sind das so parkähnliche Landschaften. Also da steht vielleicht hier und da noch ein Baum, aber mit dichten Urwäldern hat das nichts mehr zu tun.
Muss ich mal aufpassen, ja.
Es ist ganz spannend.
Ja, stimmt.
Die Kirchen auch, also alles, was so ja, 1700, 1800 gemalt worden ist, sind oft Jagdszenen. Also da war ja die hochherrschaftliche Jagd noch im vollen Gange. Sind eher Parklandschaften, so wie wir es jetzt eigentlich kaum noch kennen. Jetzt ist ja ziemlich klar getrennt, wo ist Acker, wo ist Siedlung, wo ist Wald. Und da war alles wesentlich fließender.
Mhm.
Und aus diesen ausgeräumten Landschaften sind ja eigentlich unsere Wälder entstanden. Also nicht aus üppigen Urwäldern.
Also unsere heutigen Wälder. Aber davor war Urwald, oder? Also die mussten ja irgendwann mal ausgeräumt werden.
Genau.
Bevor sie ausgeräumt wurden, war da wahrscheinlich viel Urwald.
Also das Mittelalter war schon die Zeit, wo die Wälder am meisten geräumt worden sind. Da hatten wir auch weniger Waldanteil als heute. Also im Mittelalter waren es irgendwo zwischen 20% und 25% der Landesfläche Wald. Und heute sind wir bei guten 30%, die mit Wald bedeckt sind.
Entgegen aller Vorstellungen, die man so hat, oder? Also hört ja, genau. Sich ja immer so an, als hätten wir quasi keinen Wald mehr im Vergleich zu früher. Okay.
Ist aber dem geschuldet, dass man halt irgendwann die Kohle und dann später auch das Öl als Energielieferant hatte. Also würden wir mit diesem exorbitanten Energiehunger, den wir haben, immer noch alles aus Holz decken müssen, dann würden die Wälder sich ja auch anders ausschauen.
Ja.
Und wenn man jetzt eben sich Bayern um 1900 dann vorstellt, da waren wir ein armer Agrarstaat. Und da war wirklich auf einmal dank der Eisenbahn möglich, dass man Lebensmittel aus anderen Ländern importiert. Und andere Länder haben günstiger produziert als Bayern. Und da wurde dann angefangen, einfach die schlechteren landwirtschaftlichen Böden mit Wald aufzuforsten. Und was pflanze ich an? Die Nachfrage nach Brennholz war ja dank Kohle gesunken. Und dann hat man eben Nadelholz gepflanzt. Und jetzt haben wir 2020, ganz grob, das ist jetzt 120 Jahre, das ist für einen Baum noch kein Alter. Also wenn man spazieren geht, ist das immer ein Spiegel der Vergangenheit. Also man muss immer so ein bisschen sich überlegen, wie alt ist denn der Baum jetzt?
Die sind jetzt gerade so alt, dass du einen guten Balken rausbekommst.
Ja, genau. Aber was war da geschichtlich los? Also es ist ja immer eine gesellschaftliche Entscheidung, wie wir mit den Wäldern umgehen. Nach 1900, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die ganzen Arbeitskräfte, die jungen, starken Männer sind im Krieg geblieben. Die Wiederaufforstungen haben Frauen, Kinder, Alte übernommen. Und da hat man natürlich nicht die feinen, diffizilsten waldbaulichen Möglichkeiten ausgereizt, sondern da ist man hinterm Hof rausgegangen und hat das gemacht, was möglich ist.
Ja, den erstbesten Baum sich geschnappt, gefällt, um ihn dann letztendlich zu verwerten.
Genau.
Aber war das davor diffiziler? Also waren da die Förster, die also den Berufsstand Förster gibt es ja schon seit Ewigkeiten, oder?
Ja, also so irgendwann um 1800 ist es dann aufgekommen, 1850.
Okay. Aber war das dann auch schon so, dass man den Wald so bewirtschaftet hat, also so nachhaltig bewirtschaftet hat, mit einem ähnlichen Mindset, wie man es heute vielleicht auch tut, dass man sagt, so wir pflanzen den jetzt an, dann hat mein Bub oder meine Tochter später was davon?
Es gibt ja immer das Schöne, dass die Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft kommt. Und das war tatsächlich schon vor 300 Jahren ein Berghauptmann, Hans Karl von Karlowitz, der gesagt hat, wir dürfen nur so viel nutzen, wie nachwächst. Aber man merke eben ein Berghauptmann, weil man eben für den Kohlebau einfach diese Stollen gebraucht hat. Bei der Salzherstellung hat man viel Holz gebraucht, um das Wasser zu verdampfen, wo das Salz übrig bleibt. Und das war so die erste Erwähnung der Nachhaltigkeit. Der Mensch hat das natürlich schon viel früher gemacht. Also sonst hätte man ja nie Ackerbau betreiben können, wenn man nicht Saatgut fürs nächste Jahr zur Seite legt, um wieder was anbauen zu können.
Stimmt, ja.
Also den Gedanken der Nachhaltigkeit gibt es natürlich schon viel länger. Aber aufgekommen ist es in einem Buch über die Forstwirtschaft.
Okay. Vielleicht, ja. Ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, schon, wenn man so in diese Urwälder, gut, da war sicherlich nicht die Rede von einem Förster oder sowas, aber dann, als man halt sesshaft geworden ist und vielleicht auch die Wälder verwendet hat für sich und seine nachkommenden Generationen, dass man vielleicht selber einfach, weil du auch gerade sagst, nur so viel verwerten, wie auch nachwächst, dass man vielleicht gar nicht so viel verwerten hat können, wie man gebraucht hat, weil der Bedarf einfach viel weniger war, weil die Menschen ja auch viel weniger waren zu dem Zeitpunkt.
Absolut.
Ja.
Genau so war es. Also man sieht immer, dass von den Siedlungsgebieten aus eigentlich die Nutzung an Intensivität abnimmt. Also je weiter die Strecke war, desto unattraktiver wurde das natürlich. Also immer in Nähe von Flüssen, von Siedlungsgebieten wurde viel intensiver bewirtschaftet.
Ja.
Und es gab Zeiten, da wurde der Wert eines Waldes daran gemessen, wie viele Schweine drin satt werden. Also da war Nadelholz absolut uninteressant, weil da bringe ich ja keine Sau satt.
Geil. Und
das ist das Spannende. Also da hat man ja zum Beispiel durch eine Eichelmast mehr Ertrag gehabt als auf einem Weizenacker. Darum war ja das deutlich wichtiger. Und natürlich, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, nach der Eiszeit, ist die Eiche ja vor der Buche bei uns wieder da gewesen.
Was heißt wieder da gewesen? Wo ist die herkommen?
Aus dem Süd- und Südosten von Europa. Also die sind so nach Italien zurückverdrängt worden in Refugien. Und die mussten ja dann erstmal über die Alpen wieder zurück zu uns wandern. Also wenn man es genau nimmt, nach der Eiszeit war der Mensch vor den Bäumen da. Das waren Steppenlandschaften. Da war der Mensch ein Jäger und Sammler. Der hat vielleicht ab und zu mal einen Mammut oder einen Riesenhirsch erlegt. Und hat ansonsten einfach diese Graspflanzen abgesammelt.
Okay.
Und dann hat es nochmal ein paar tausend Jahre gedauert, dann ist die Birke und die Kiefer gekommen. Die haben sehr leichte, flugfähige Samen. Die haben es schneller über die Alpen geschafft. Und dann sind erst Baumarten wie die Eiche gekommen, weil so eine Eiche an sich, wenn die Eiche runterfällt, dann fällt die einfach gerade runter. Also die braucht einfach ein paar Tiere, die immer wieder ein Stück weitertragen. Und dann dauert es, bis man so Alpen überquert.
Ja, es dauert ja schon ewig, wenn man mit dem Auto bis nach Italien fährt.
Genau.
Okay.
Und als nächstes kam dann die Buche. Und die Buche ist konkurrenzstärker als die Eiche. Aber der Mensch hat gesagt, ja, aber die Eiche hat ja eine viel bessere Mast für meine Tiere. Und das war dann schon der erste Zeitpunkt in der Geschichte, wo der Mensch angefangen hat, die Buche zurückzudrängen, also wirklich aktiv wegzuschneiden, damit die Eiche wachsen kann, weil die einfach mehr Ertrag gebracht hat.
Okay. Woher weiß man sowas?
Ganz viel Pollenanalysen. Das ist ja immer so der Klassiker, dass man schaut in den Erdschichten, wann ist wo welcher Baum gewesen oder eben wieder da gewesen nach der Eiszeit.
Crazy, okay.
Und dann gibt es einfach manche historischen Nutzungsformen auch jetzt noch. Also die werden mittlerweile gefördert. Also da bekommen die Waldbesitzer dann Geld dafür, wenn die eben zum Beispiel so eine Niederwaldbewirtschaftung machen, wo dann so große, starke Eichen stehen. die eine tolle Eichelmast haben. Und drunter lässt man zum Beispiel Haselnusssträucher und so wachsen, die alle 15 Jahre weggeschnitten werden und neues Brennholz genutzt werden. Das ist eine historische Nutzungsform. Und immer wenn so Diskussionen aufkommen, man sagt, boah, wir müssen jetzt die Spessart-Eichen unter Schutz stellen, weil wenn wir die jetzt ernten, dann ist der Eichenwald weg, würden wir die Bewirtschaftung einstellen. Dann kommt die Buche und die Buche ist stärker in der Jugend, in der Konkurrenz gegen die Eiche. Und dann würde die Eiche verschwinden.
Okay.
Also Käseglocke drüber und Eichenwald schützen funktioniert nicht.
Okay. Also es heißt, diese Bewirtschaftung, wenn wir den Wald so haben möchten, dass wir ihn auch nutzen können. Und da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Arten, wie man ihn nutzen kann, industriell, für Freizeit oder wie auch immer. Dann muss er von uns quasi bewirtschaftet werden.
Wir nutzen ihn immer, genau. Also egal, als sauberes Trinkwasser, saubere Luft oder eben auch als Holzlieferant.
Ja.
Die Naherholung, klar, spielt auch eine immer wichtigere Rolle. Und da gibt es jetzt schon auch Überlegungen, wie man denn sowas in Wert setzen kann. Also
den Erholungswert?
Alle Werte, also auch Wasser zum Beispiel. Die Stadt München, die besitzt im Mangfalltal große Wälder. Und die sagt, an erster Stelle steht für uns, dass wir eine super Trinkwasserqualität haben. Und dafür geben wir Geld aus. Und teilweise werden dann auch angrenzende Waldbesitzer motiviert zu sagen, hey, betreibt auch einen Waldbau, also eine Baumartenmischung, die optimal das Wasser filtert, damit wir möglichst wenig Geld in irgendwelche, wie sagt man, industriellen Filteranlagen investieren müssen.
Das ist aber clever. Mhm. Das ist richtig cool. Okay. Ergo, wir nutzen, oder die Conclusio ist ja, wir nutzen den Wald sowieso.
Ja.
Also und deshalb ich stelle die Frage mal nochmal, was würde denn passieren, wenn wir gar nichts machen würden beim Wald? Also wenn wir einfach nicht bewirtschaften würden, wir haben unseren ganz normalen Lifestyle, Energieversorgung ist gesichert durch Solar, Öl, Gas, was auch immer. Atom ist jetzt abgestellt worden. Und der Wald vegetiert einfach vor sich hin, also was würde dann passieren?
Also Emissionen werden wir immer in den Wald eintragen. Also das haben wir ja gerade zum 1980 beim Waldsterben gemerkt. Also wir können auch hunderte Kilometer weg sein mit unserer Stadt, mit unseren Industrieanlagen. Der Wald würde trotzdem unsere Anwesenheit merken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also keinen Einfluss auf den Wald zu nehmen in einer so dicht besiedelten Gegend wie Deutschland, das ist quasi unmöglich. Und ich fände auch spannend, ob es möglich ist, dass man den Leuten sagt, ja, du darfst jetzt da aber auch nicht mehr zur Naherholung hin, weil das ist eine Nutzung, die die Leute oft gar nicht so wahrnehmen. Also man nimmt immer die Holznutzung sehr vordergründig wahr, aber alle anderen Nutzungsfaktoren, die wir haben, Luft, Wasser, Naherholung,
ja,
treten extrem in den Hintergrund. Und würden wir den Wald, wie sagt man, ich gehe jetzt mal davon, meinst du die Holznutzung oder reden wir auch von der Jagd, von der privaten Nutzung?
Ja, gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Gegenfrage. Also mir ist es jetzt hauptsächlich um die Holznutzung gegangen. Also angenommen, wir würden keine Bäume fällen.
Dann kann man im Nationalpark Berchtesgaden oder im Nationalpark Bayerischen Wald sich das anschauen. Und wir lernen wahnsinnig viel davon. Da wird ja dann auch viel wissenschaftlich geforscht. Das ist ja auch eine Nutzung.
Mhm. Stimmt,
durch
ja,
die wir Förster natürlich auch viel lernen für unseren Umgang im Wirtschaftswald. Also das ist schon was Tolles, dass es das gibt. Ich sehe es halt sehr kritisch, weil wir brauchen Rohstoffe und wir brauchen Energie. Und die wird irgendwo herkommen. Und wenn wir das nicht im Wald nutzen, dann kommt es woanders her. Und dann ist die Frage, wo? Also für mich gibt es nichts Tolleres, als wenn wir bei uns daheim im Wald Holz machen und das zu Hause verheizen. Also das Holz hat nie den Landkreis verlassen.
Ja, ja, stimmt.
Es ist für mich keine Option, dass ich mit Öl heize, das mit riesigen Maschinen aus der Erde gefrachtet wird und dann um die Welt geschippert und dann raffineriert wird und dann wieder transportiert. Und dann in meinem Heizkeller zu landen.
Vor allem ist es ja so viel schöner, vor so einem Feuer zu sitzen, gerade wenn es offen ist oder zumindest durch eine Scheibe kommt. Mhm. Und dann sitzt du da viertel, halbe Stunde so meditativ vor deinem Lagerfeuer in Anführungszeichen, so ein bisschen urmenschmäßig sitzt du dann davor und starrst da bei Dunkelheit einfach in das Feuer rein oder im Winter, wenn es kalt ist, in das Feuer rein. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht sogar für die Psyche positiv ist, wenn du in so ein Feuer reinschaust. Müssen wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Weil ich kann mir gut vorstellen, weil das ist ja für uns eine relativ dunkle Jahreszeit, wo wir heizen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass das gesamte Lichtspektrum bei einem Holzfeuer abgedeckt ist, dass es auch eine positive Auswirkung auf uns haben kann. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht könnte man es gesundheitlich irgendwie argumentieren. Ja, aber bei den Holzöfen bin ich auch echt immer wieder, ich finde es immer wieder komisch, dass wir von nachhaltigen Energielieferanten sprechen und dann Holz, was ja nachwächst. Also du hast gerade gesagt, in so einem Baum, 30 cm Durchmesser ungefähr, also so wie ein DIN A4-Blatt, das dauert so zwischen 60 und 80 Jahre, bis der nachwächst. 60 bis 80 Jahre, langfristig gesehen, ist ja jetzt eigentlich keine lange Zeit. Ich meine, klar, dass wir ganz Deutschland mit Holzheizen nicht versorgen können, ist logisch. Da wird man wahrscheinlich an die Grenzen gelangen, vor allem wenn ich diese Dicke vom Baum erst nach 60 bis 80 Jahren habe. Aber so an sich ist es ein sehr nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff.
Es ist ja ein Kreislauf. Also unsere Lieblingsvergleiche ist immer, in Bayern wächst pro Sekunde ein Kubikmeter Holz nach.
Pro Sekunde ein Kubikmeter. Und ein Kubikmeter ist?
Der Baum, den du gerade beschrieben hast, der hat ungefähr einen Kubikmeter. Also der so breit ist wie ein queres DIN A4-Blatt.
Wo misst man das dann, also diese Dicke?
Wir sagen auf Brusthöhendurchmesser,
okay.
Das wäre der Försterfachbegriff, das ist auf 1,30 Meter Höhe.
1,30 Meter.
Genau, also okay. So auf Brusthöhe, wenn man bequem steht und vor sich die Breite des Baumes anschätzt, ist 30 Zentimeter ein Kubikmeter, jede Sekunde.
Jede Sekunde.
Und das Jahr hat viele Sekunden.
Sollen wir es mal ausrechnen, wie viele Sekunden so ein Jahr hat?
Sehr gerne.
Okay, pass auf. Also wir müssen 60 Sekunden... mal 60 Minuten, mal 24 Stunden, mal 365 Tage, oder? Mhm. Dann sind wir bei 31.536.000
Kubikmeter, die jedes Jahr in Bayern, nur in Bayern, nicht mehr in Deutschland, nachwachsen.
Wow, das ist schon ein Sümmchen. Wie viel wird rausgemacht, weißt du das auch?
In genauen Zahlen nicht. Insgesamt wächst in Bayern noch mehr nach, als wir nutzen.
Cool.
Man muss aber auch sagen, wir importieren ja auch Holz. Also das müsste man alles gegenrechnen und da gibt es so viele Stoffströme und Rechenarten, dass es schon eine Herausforderung wird. Wir haben auch die Situation, dass wir viele Wälder haben, wo man tatsächlich auch ein bisschen mehr nutzen darf, um den Wald besser zu verjüngen, damit die Wälder nicht so überaltern. Das birgt immer die Gefahr, wenn ich nur lauter dicke alte Fichten jetzt vor allem drinstehen habe und dann kommt ein Sturm oder der Borkenkäfer und ich habe drunter keine jungen Bäume, dann stehe ich halt auf einer Kahlfläche. Und eine Kahlfläche hat ganz viele Nachteile, also ein Problem mit Frost, die Sonneneinstrahlung, die verbrennt dann auch die jungen Bäume und so. Da wieder was nachzuziehen ist viel schwieriger, als wenn ich sage, ich habe alte Bäume, die dünne ich aus, dann habe ich wieder Licht und Wasser am Boden. Und dann kann im Schutz der alten Bäume die nächste Generation heranwachsen. Mhm.
Das war das, was ich vorhin auch so ein Stück weit gemeint habe, wo du dann gesagt hast, Käseglocke funktioniert nicht. So, was würde passieren, wenn wir nichts machen? Würde dann auch tatsächlich ein Wald mit der Zeit überaltern und dann der Borkenkäfer reingehen und alles platt machen? Oder würde sich das automatisch dann irgendwie ausjüngen?
Also zur Natur gehören Kalamitäten.
Also was sind Kalamitäten?
Zum Beispiel jetzt, wenn ein Sturm kommt und viele Bäume niederreißt oder wenn der Borkenkäfer eben viele Bäume schädigt und dann eben so Kahlflächen entstehen. Das ist übrigens auch die natürliche Dynamik zwischen Fichte und Borkenkäfer. Die Fichte wohnt ja eigentlich im Gebirge, wo die Vegetationszeit, wo es warm genug ist zum Wachsen, sehr kurz ist. Das heißt, der braucht auf einmal relativ viel Licht und Wärme, dass am Boden junge Bäume überhaupt eine Chance haben zu wachsen. Jetzt kommt der Borkenkäfer, frisst da mal ein kleines Loch rein, dass da mal wirklich mehr Licht, mehr Wärme in dieser kurzen Zeit am Boden kommt und dann kann sich dieser Gebirgswald wieder verjüngen. Also in ihrer Heimat im Gebirge braucht die Fichte den Borkenkäfer. Jetzt haben wir halt nur dummerweise die Fichte aus dem Gebirge ins Flachland gebracht. Und der Borkenkäfer kann halt nicht nur 2 Monate arbeiten, sondern auf einmal 4, 5, 6 Monate. Und das ist zu viel. Also dann wird er nicht durch die natürliche Kälte, durch den Wintereinbruch gebremst. Und dadurch entstehen dann einfach diese großflächigen Schäden.
Und jetzt mit Klimaerwärmung natürlich umso mehr, oder?
Genau. Also Insekten, sagt man, sind eh Gewinner im Klimawandel. Die mögen es wärmer, die mögen es trockener und vermehren sich natürlich dementsprechend anders.
Okay. Wobei ich, also wenn man bei uns auf die Windschutzscheiben schaut, wenn ich mir das anschaue, wenn ich mit meinen Eltern früher unterwegs war und wenn ich jetzt unterwegs bin, also ich sage mal so vor 25 Jahren, 20 Jahren vielleicht um den Dreh rum, war das schon nochmal anders, als es jetzt ist. Also eigentlich müsste es denen ja dann jetzt besser gehen.
Ja, das ist...
Aber gut, da spielen jetzt auch viel wieder mit rein mit Landwirtschaft und so weiter, oder?
Genau, und wie viele verschiedene Insekten wir auch haben. Also die Vielfalt hat halt leider abgenommen. Mhm. Also wir haben halt einzelne, die sich einfach übermäßig vermehren und dann andere, die halt einfach kein Zuhause mehr finden und deswegen fast gar nicht mehr vorkommen. Und da geht die Tendenz schon sehr dahin, dass man versucht, so Mikrohabitate zu schaffen oder wir sagen auch Trittsteine. Weil so ein Insekt hat ja nicht so einen riesen Bewegungsradius. Also wenn das sich vermehren möchte, dann muss es ja irgendwo einen Partner finden.
Ja, stimmt, ja.
Und wenn der halt zwischen Berchtesgaden und Bayerischen Wald zwischendrin halt nichts findet, dann können die sich nie miteinander vermehren. Und Inzucht ist bei Tieren, bei Pflanzen, bei Menschen nie gut. Und wir versuchen jetzt Trittsteine im Wald zu schaffen, dass man eben sagt, da ist ein besonders alter, knorriger Baum. Den lassen wir einfach stehen, der soll Totholz bilden, der soll vielleicht sogar absterben. Und dann schaue ich, dass ich ein paar hundert Meter weiter das nächste finde, wo dann vielleicht mal bei einem Wegebau auch nebendran ein kleiner Tümpel gebaggert wird, wo dann einfach Feuchtstellen im Wald sind. Und von diesem einen Trittstein zum anderen können die Insekten dann wandern und sich einfach auch besser vermehren.
Das heißt, dann hast du so einen Baum, der dann umgefallen ist, das ist dann so eine kleine Insektenstadt.
Genau.
Und dann, okay, ja, das macht Sinn, ja, das ist clever. Ich habe das Gefühl, dass auch immer mehr die Tendenz dahin geht, dass man so Altholz oder Bruchholz einfach liegen lässt und nicht mehr ausräumt. Also ich habe selber früher ab und zu mal im Wald ausgeholfen und bei uns war es so, wir haben entweder Äste verbrannt, wenn der Borkenkäfer drin war, oder wir haben alles aus dem Wald rausgezogen, mit den Händen rausgezogen, aufgehäuft und dann ist es entweder in den Häcksler gekommen, dass halt, wie heißt's?
Hackschnitzel.
Hackschnitzel, danke. Dass Hackschnitzel draus gemacht werden, aber es ist quasi nichts mehr zurückliegen geblieben und davon habe ich das Gefühl, geht mal weg, weil der Wald war schon sehr aufgeräumt, wo ich da war.
Also auf alle Fälle. Es kommt immer ein bisschen auf die Baumarten drauf an. Beim Laubholz tue ich mir mal leichter, einfach die Kronen liegen zu lassen, weil da einfach kein Waldschutzrisiko entsteht. Also da gehen dann keine Käfer rein, die dann eben den Nachbarbaum wieder bedrohen würden. Bei der Fichte schaut man schon immer noch, dass man relativ gut aufräumt. Oder im Idealfall, dass man das Holz halt im Herbst, Winter schlägt, dass die Kronen, die im Wald liegen bleiben, austrocknen können und der Käfer nicht mehr drin brüten möchte.
Okay.
Also gute Arbeitsplanung führt auch dazu, dass man eben solche Maßnahmen gut umsetzen kann. Wenn ich im Sommer den Baum fällen muss, weil der Borkenkäfer drin ist, dann machen wir immer noch die Krone raus. Und ansonsten ist es auch ein bisschen eine wirtschaftliche Entscheidung, weil warum soll ich da jetzt wahnsinnig Maschineneinsatz und Zeit reinstecken, wie du sagst, ihr habt mit der Hand die Äste da rausgezogen. Dann lasse ich die doch einfach liegen.
Ja.
Es ist sicher ein Zeichen unseres Wohlstandes. Also würden wir jetzt abends in der kalten Bude hocken, würden wir die Äste schon wieder rausziehen. Aber es geht uns so gut, dass wir die einfach auch liegen lassen können.
Ja. Und die Insekten und der Wald bedankt sich wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Okay. Wenn jetzt, also der Grund, warum wir die Äste immer rausgezogen haben, war ja, teilweise auch, damit der Borkenkäfer nicht rein kann. Teilweise natürlich, dass wir es als Hackschnitzel verwenden können, aber teilweise auch, damit der Borkenkäfer nicht rein kann. Wie groß ist das Problem von dem Borkenkäfer denn aktuell in den Wäldern?
In Mitteldeutschland, in Ostdeutschland, in Tschechien ist es riesig.
Okay.
Also wirklich, mit dramatischen Ausmaßen, auch mit persönlichen Schicksalen. Also die gerade im Privatwald, wenn man es eben von den Eltern bekommen hat, den Kindern weitergeben möchte, dann ist es nicht nur ein Lebenswerk, sondern oft gefühlt eben auch das Werk der Vorfahren. Und wenn dann da eine Borkenkäferkalamität drüber rasiert und innerhalb von, ja nicht mehr Wochen, sondern innerhalb von Tagen, ja, die alten Bäume weggefressen werden, dann stehen da wirklich gestandene Mannsbilder und fangen das Weinen an. Also es ist schlimm. Und man hat halt diese Schwierigkeiten bei der Wiederaufforstung. Also wenn ich diese Kahlfläche habe, wo dann der Frost, dann habe ich vielleicht viel Wild, dann muss ich Zäune bauen, dann muss ich ausmähen, dann im Sommer gegen die Brombeeren kämpfen. Dann sind es ja wirklich schon Schicksale. Also man kann es gar nicht anders sagen. Also es gibt auch genug Kollegen, die da oben arbeiten, die dann einfach im Burnout enden, weil dass Situationen sind, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Also ich habe einen Freund, der Harvester fährt und der hat gesagt, der am Anfang wurde dann noch markiert, bis wohin gefällt werden soll und dann irgendwann haben sie einfach nur noch gefällt, weil immer im Tagesschritten mehr Holz befallen worden ist, als überhaupt geerntet werden konnte. Und das sind Szenen, die konnte man sich vor 10, 15 Jahren gar nicht so vorstellen. Und das sind dann oft eben auch Lagen, Mittelgebirge, wo man halt nicht einfach hinkommt. Da muss man ja auch erstmal Wege bauen, dass man da überhaupt hinkommt. Und man versucht halt, die Wälder, die noch gesund sind, zu schützen. Also irgendwo quasi eine Schneise zu machen, dass man sagt, der Käfer kann nicht mehr von links nach rechts überspringen.
Geht das? Also lässt er sich davon abhalten?
Man versucht's.
Okay.
Manchmal funktioniert es oft nicht.
Okay.
Also das sind schon schlimme Bilder und Holz ist ein verderblicher Rohstoff. Also man kann ja dann nicht einfach sagen, ja gut, jetzt haben wir halt viel Holz geerntet, jetzt tue ich halt die nächsten 30 Jahre nichts ernten und nach verkaufen, sondern ich muss es ja jetzt irgendwie auf den Markt bringen. Und wenn ich es nicht tue, dann verrottet es und dann hatte ich große Ausgaben. Ich möchte das ja wieder anpflanzen, wo bisher meine Bäume standen und dem stehen dann quasi keine Einnahmen gegenüber. Weil natürlich große Holzkäufer sagen, ich gebe dir pro Baum 1 Euro.
Mhm.
Und vor 2 Jahren hast du noch 120 Euro für den gleichen Baum bekommen.
120 Euro für den gleichen Baum.
Und das sind Zahlen, die stehen sich halt nicht mehr gegenüber. Und wenn ich zu einem Waldbesitzer sage, ja, die Wiederaufforstung kostet jetzt 10.000 Euro, wenn du auch den Zaun brauchst, dann sagen halt manche, wo soll ich denn das Geld denn jetzt hernehmen?
Krass. Also ich habe in Thüringen auch solche Hügelketten gesehen, wo 1-2 Jahre davor noch dichtester Wald war, wo es richtig dunkel war, mit dem Auto durchzufahren. 1-2 Jahre später alles kahlgeschlagen, es war nichts mehr da, kein Baum ist mehr gestanden gewesen. Und ich dachte, was ist denn hier passiert? Und das waren die Borkenkäfer.
Mhm.
Krass.
Das ist schon eines der deutlichen Zeichen vom Klimawandel.
Ja.
Natürlich die Monokulturen, wo wir gesagt haben, ja gut, die sind halt aus Notzeiten entstanden, aus Nachkriegsüberlegungen, wo man halt nicht überlegt hat, wie kann ich einen schönen, vielfältigen Mischwald pflanzen, sondern wie überlebe ich die nächste Zeit.
Mhm.
Und mit denen arbeiten wir jetzt und wir versuchen halt, die Wälder umzubauen, also im Schutz der alten Bäume einfach die nächsten schon anzupflanzen, bevor uns halt irgendjemand einholt, sei es Sturm, sei es Borkenkäfer oder andere Schadereignisse.
Also versucht man mehr zu durchmischen, weil es wird ja wärmer werden. Also es ist ja, merkt man ja jeden Sommer, beziehungsweise vor allem im Winter, wenn man nicht mehr Skifahren gehen kann, so wirklich.
Ja.
Oder nur noch auf Pisten irgendwie die durch Wiesen durchführen. Versucht man dann jetzt mehr umzubauen auf Mischwälder und mehr auf Laubhölzer, oder?
Auf alle Fälle. Also es passiert auch. Es gibt alle 10 Jahre eine Bundeswaldinventur. Da sieht man in den Zahlen deutlich, dass der Anteil an Laubwald, an Mischwald zunimmt. Und wir forschen auch viel in die Richtung. Also es gibt sowas wie Assisted Migration. Wir haben ja vorher geredet, wie die Bäume über die Alpen zurückgewandert sind. Und sowas versucht man zu beschleunigen. Also wir gehen zum Beispiel jetzt schon in Regionen in Südosteuropa, wo es schon so warm und trocken ist, wie man es hier erwartet, und schaut, was wachsen denn da für Bäume. Also zum Beispiel die Pflaumeiche oder die Zerreiche. Mhm. Und dann sagt man, ja gut, also wenn die sich in Rumänien jetzt wohlfühlt und da ist das Klima so, wie wir es vielleicht in 50 oder 100 Jahren haben, dann erntet man da unten die Samen und pflanzt die halt bei uns schon mal an.
Wirklich? Das finde ich auch so faszinierend an deinem Job, weil du wirst das vielleicht nie, du wirst die letztendlichen Früchte deiner Arbeit vielleicht nie sehen.
Nein.
Und ich bin so ein Mensch, ich will irgendwann irgendwie so ein Ergebnis sehen oder mir wäre das wichtig. Und du machst es in dem Wissen, dass deine Kids vielleicht irgendwann mal oder die nächsten Generationen irgendwann mal was davon haben werden. Das finde ich so faszinierend irgendwie. Das muss man erstmal in seinem Kopf zusammenbekommen, finde ich.
Also das ist auf alle Fälle der Blick aufs große Ganze. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Im Kleinen ist es so, was wir davor besprochen haben. Also man überlegt und plant und macht und dann kommt ein Trockensommer und auf einmal ist der ganze Wald, den du eigentlich jetzt langsam durchforsten und anpflanzen und irgendwas ist weg. Und dann arbeitest du mit der Situation. Dann geht's da weiter. Und ich glaube, es ist schon auch eine große Zufriedenheit, die der Job bringt, wenn man dann eben sieht, wir haben da jetzt ein paar Bäume rausgenommen, jetzt ist da wieder Wasser am Boden und auf einmal grünt es unten, auf einmal kommt da die nächste Generation nach und dann geht einem selber das Herz aus. Ja. Also jetzt haben wir April, jetzt kommt natürlich genau die Zeit, gell? Wenn im Mai dann die Bäume wirklich zum Wachsen anfangen und man denkt sich, Mann, den habe ich im Winter gepflanzt und jetzt geht's los.
Ja, das ist schon toll. Geil, gell? Ja. Also ich habe aus Portugal habe ich so ein paar Eicheln mitgenommen, da wachsen ja ganz viele Korkeichen und habe mir so ein paar Eicheln mitgenommen und die dann auch bei mir zu Hause eingesetzt und die Korkeiche hat jetzt inzwischen so 40, 50 Zentimeter um den Dreh rum. Mhm. Das ist so schön einfach, das zu sehen, wie das wächst und gedeiht und auch früher, wo ich da, wie gesagt, unterstützt habe, wir haben tausende von Bäumen mit der Hand, da gibt es ja diese Hacken, die einmal, wo du einmal diese straighte Kerbe reinschlägst und einmal vorne nochmal diese Querkerbe, wie heißt denn diese Axt?
Also wahrscheinlich war es die Wiederhopphaue, die wir jetzt gar nicht mehr hernehmen, weil die Wurzeln nicht optimal in den Boden kommen.
Okay, damit habe ich aber noch gearbeitet.
Okay.
und dann haben wir auch ganze Hügelketten wieder bepflanzt und dann auch im Sommer gießen müssen, große Bäume stehen lassen, damit auch ein bisschen Schatten gespendet wird und so. Das ist schon interessant gewesen, ja. Aber auch das... Irgendwann werde ich dann meinen Kids vielleicht über diese Hügelketten laufen können und sagen können, ey, die hat der Papa angepflanzt.
Ja, das ist genial. Ja. Also das macht schon Spaß. Ich glaube, dass das auch ein Urinstinkt des Menschen ist. Also dass man einfach gerne seiner Hände Arbeit
voll
sieht und sich einfach auch um Lebewesen, jeder Baum ist ein Lebewesen, kümmert und sich freut, wenn der gedeiht.
Ja.
Nur können wir den Wald von morgen nicht nur mit der Hand anpflanzen. Also das A und O wird immer noch die Naturverjüngung sein. Also wenn die Mutterbäume in der Nähe stehen, dass die einfach ihre Samen abwerfen und die wachsen können. Und pflanzen möchte ich eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel eine Baumart einbringe, die ich sonst nicht habe. Also wenn ich jetzt wirklich nur Fichte, Fichte, Fichte habe und sage, ich möchte aber ein paar Tannen, dann kaufe ich die. Und ansonsten versuche ich immer mit der Natur zu arbeiten. Und das heißt oft, dass wir halt einfach sehr genau schauen, was denn Kleines aus dem Boden kommt und das dann schützen. Weil da in der Jugendphase ist einfach das Rehwild oder in den Bergen dann auch das Rotwild die größte Gefahr, weil die lieben diese Leckerbissen.
Mhm.
Die fressen dann lieber die Laubbäume als die Nadelbäume. Und wir sagen, ja, aber gerade die Laubbäume, die möchten wir hochbringen. Und dann werden die entweder einzeln geschützt, mit Drahthosen oder mit Zäunen oder mit ein bisschen Schafwolle dran, was aber auch viel Arbeit und viel Zeit bedeutet.
Das mit der Schafwolle müssen wir nochmal besprechen. Also ich tue jetzt nicht so, als wäre ich fasziniert, weil ich es schon gehört habe, aber das müssen wir nochmal besprechen, weil das finde ich so interessant. Du hast ja gesagt, diese Schafwolle kommt oben auf diese Knospen drauf.
Ja, drumherum wie so ein Nest. Also die Knospe muss weiterhin nach oben rauswachsen können.
Okay.
Würde ich es auf die Knospe setzen, dann sind die Fasern so fest, dass diese zarte Knospe nicht durchwachsen kann. Sondern es muss wie so ein Nest um die Knospe sitzen, dass wenn das Reh dahin beißen möchte, dass da ein Maul voll drahtiger Wolle, die am besten noch gescheit nach Schaf stinkt, hat und das dann sagt, boah, nee, nehme ich doch was anderes.
Ich nehme das Nadelholz dann.
Ja, genau.
Okay. Und Und es reicht, wenn ich es einmal hinmache und dann, bis der Baum dann ausgewachsen ist, ist alles wieder, also bis dahin hat das Reh kein Interesse mehr oder?
Also in dem Moment, wo die Knospe zu wachsen anfängt, also jetzt hier Mai, wenn es losgeht, in dem Moment, wo die nach oben wächst, entwächst sie ja meiner Schafwolle und selbst dann ist sie wieder in der Gefahr, abgebissen zu werden.
Okay.
Also spätestens im nächsten Winter, wenn die Knospe wieder da sitzt, muss ich es wieder neu machen. Und je nachdem, wie viel Licht der Baum hat, wenn er viel Licht hat, wächst er schneller, mit weniger Licht langsamer, muss ich das viele Jahre machen.
Okay. Bis zu welcher Größe wird zwar Baum immer noch vom Wild abgefressen?
Beim Rehwild, sagen wir so 1,30. Beim Rotwild, das ist ja schon so groß wie eine Kuh, also das kommt schon deutlich weiter oben hin. Machen wir schon über 2 Meter.
Machen die komplett platt, oder wie?
Ja, die fressen ihnen halt den Kopf ab, gell? Das ist natürlich ärgerlich. Wenn die sehr klein sind, dann können die halt komplett dran sterben. Und wenn immer die Knospen, also immer da, wo der Baum wieder austreiben und weiter wachsen möchte, weggebissen wird, dann verkümmert er halt irgendwann. Also entweder sie verbuschen so, dann schauen die aus wie ein toller Bonsai, den man im Baumarkt kaufen kann. Wirklich. Aber dann wird der Baum ja nie groß. Also da können Bäume 40 Jahre alt sein und sind kniehoch, weil halt immer, immer, immer wieder die Knospe, die weiter wachsen möchte, abgebissen wird.
Okay.
Und dann müssen wir den Baum halt irgendwie schützen.
Okay. Also schon, also dann, wenn ich so einzelne Bäume sozusagen ausbringe, wo ich sage, boah, die will ich jetzt aber unbedingt durchbringen, dann ist das schon richtig viel Arbeit.
Ja. Und darum würde ich sagen, es sollte so ein Verhältnis sein, 90% sollte die Natur ansäen von Baumarten, die einfach von alleine kommen. Und so 10% kann ich sagen, ja, da setze ich jetzt zum Beispiel auf deine Korkeiche,
Ja.
weil ich glaube, dass die im Klimawandel da drinnen macht. Oder ich pflanze mal Wildobst, weil ich irgendwo einen Waldweg habe, wo es ein bisschen wärmer ist, wo ein bisschen mehr Licht ist, wo ich sage, Mann, das gefällt mir, das ist insektenfreundlich. Dann pflanze ich da mal Wildobst, auf das ich besonders viel Wert lege. Aber wir können nicht alle Wälder pflanzen.
Da wirst du nicht fertig. Das vor allem, nur weil du die pflanzt, ist ja auch immer noch nicht gesagt, dass die dann durchkommen.
Nö,
Also.
also Konkurrenz, dann kommt die Brombeere und wächst die nieder, muss man die ausmähen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, im August bei 30 Grad,
Furchtbar.
in Schutzkleidung im Wald stehen, da gibt es wirklich schönere
Ja.
Beschäftigungen.
Und gefühlt gibt es auch keine Handschuhe, die dagegen irgendwie gewappnet sind, gegen diese Stacheln von den Brombeeren.
Also
Ja.
ich bin auch ab und zu abends in der Dusche und tue dann so aus dem Schienbein die Brombeerdornen
Ja,
rausziehen.
echt, oder? Oh je. Okay. Da könnte ich
Als
wahrscheinlich
Werbung für
was.
den Forstberuf.
Ja, aber dann. Aber wie gesagt, wenn du es dann irgendwann mal wieder siehst und siehst dann, was dann tatsächlich aus dieser harten Arbeit, die es dann letztendlich ist, weil ich glaube nicht, dass das so schnell durch Maschinen ersetzt werden kann. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass Maschinen einfach so sauschwer sind und den Boden verdichten würden. Ich glaube, dass das was ist, das Handarbeit bleiben wird.
Vieles auf alle Fälle.
Ja.
Nur je mehr man mit der Natur arbeitet, desto weniger Arbeit macht's. Also es ist tatsächlich so. Und da haben wir einfach schon viel gelernt, Gott sei Dank. Und da sind die Waldbesitzer auch wahnsinnig offen dafür. Es ist ja eine ökologische und eine ökonomische Entscheidung. Ist doch toll, wenn ich sagen kann, heute Samstag, heute habe ich Lust, in den Wald zu gehen und nicht, jetzt ist wieder der Borkenkäfer da und jetzt hat es 30 Grad und eigentlich habe ich 50-Stunden-Woche und jetzt muss ich am Abend noch im Wald gehen. Also das spielt schon eine große Rolle.
Ja, absolut. Was ich mich bei diesen mit der Natur und das ist ja sein eigenes Ökosystem und so weiter, was ich mir da im Sommer jetzt inzwischen immer wieder denke, weil ja von Waldbränden auch immer wieder die Rede ist. Oder fangen wir mal so an. Wie krass haben Waldbrände zugenommen bei uns?
Ich habe ehrlich gesagt keine genaue Zahl im Kopf. Ich sag mal, das Bewusstsein ist auf alle Fälle größer geworden, weil es schon jetzt auch mal größere Waldbrände gab. Also es ist immer noch nicht irrsinnig flächenrelevant bei uns. Also im Vergleich zu Stürmen und so sind Waldbrände immer noch kleinstflächig. Aber man macht sich viele Gedanken drüber. Es gibt eben so Strategien, was wäre, wenn, wie soll reagiert werden. Das ist zumindest im Bereich der Forschung schon angekommen.
Und was wäre, wenn?
Genau. Oft sind es ja unzugängliche Bereiche. Also Wald ist ja nicht, dass da dann die 10 Feuerwehrautos bis vors Fenster fahren können und dann reinlöschen. Da ist dann zum Beispiel auch die Verfügbarkeit, wo sind denn Löschflugzeuge? Oder es werden regelmäßig Kontrollflüge gemacht. Also da gibt es tatsächlich Kollegen von mir, die dafür ausgebildet sind, die im Hochsommer dann mit erfahrenen Piloten die Fläche von 2-3 Landkreisen im Flugzeug einfach anfangen patrouillieren, um zu schauen, ob irgendwo Rauch aufsteigt.
Okay, du musst man im Sommer auch anmelden, genau. Wenn man irgendwo Holz, Kartoffeln oder was auch immer, oder Kartoffelkraut verbrennt man ja. Genau. Wenn man das verbrennt, damit die Feuerwehr auch Bescheid weiß, dass da kein Waldbrand ist.
Genau. Also was bei uns daheim zum Beispiel ist, da ist die Unfallklinik Murnau in der Nähe. Wenn da die Rettungshubschrauber unterwegs sind, die melden zum Beispiel. Wenn die irgendwo was sehen, dann melden die das der Leitstelle und fragen nach, ist das ein angemeldetes Feuer oder nicht. Und wenn nicht, dann rückt die Feuerwehr aus.
Crazy, dass die das auch noch im Blick haben.
Ja, alle die Hektik, sind total, ja.
Pff, Hut ab, ey, krass. Aber das heißt, noch ist es auf jeden Fall nicht so krass, aber hat es trotzdem zugenommen? Also hat es früher gar keine Waldbrände gegeben und inzwischen gibt es wenige? Oder war das schon immer irgendwie so, dass es heißere Sommer gegeben hat, wo es trocken war? Irgendjemand hat seine Kippe aus dem Fenster geworfen.
Also was tatsächlich oft Waldbrände auslöst, sind heiße Katalysatoren. Also die Leute fahren mit ihrem Auto in einem Feldweg und in der Mitte ist doch immer so ein Grünstreifen, der dann im August vielleicht schon einfach aus trockenem Altgras besteht. Dann hast du da heiße Cut unten am Auto und dadurch entzünden sich dann teilweise zum Beispiel Wälder.
Wirklich?
Ja, es sind nicht nur die bösen Raucher. Und das ist okay. Halt, wenn jemand Hundegassi geht oder zum Pilzesammeln gehen möchte, worauf man achten muss, dass man halt sagt, ich parke irgendwo, wo drunter wirklich Asphalt ist oder eine reine Kiestefläche, um da nicht aus Versehen was anzuzünden.
Okay.
Während Corona hat man es auch gemerkt, da sind dann auf einmal im Wald mehr Lagerfeuerstellen entstanden. Da würde ich auch dafür plädieren, dass man Kinder einfach den Umgang mit Lagerfeuer lernt. Also wir haben vorher schon gesprochen, Feuer hat eine Faszination. Die lässt sich nicht leugnen.
Ja.
Die lässt sich wohl auch nicht unterdrücken. Und da fände ich es viel besser, wenn man Kindern beibringt, wie mache ich denn ein vernünftiges Lagerfeuer? Also dann könnt ihr Humus weg, dann könnt ihr sauber Steine drumherum. Und dann bin ich bitte mindestens 500 Meter vom Wald weg und sitze nicht im Wald, mache mein Lagerfeuer.
Ja.
Und dann hätte ich einen verantwortungsvollen Umgang.
Statt verboten,
ja.
Lieber, wie mache ich es richtig?
Ja.
Ja, finde ich gut. Ja, ist ein guter Ansatz.
Also die Bayerischen Staatsforsten, die fangen jetzt an, auch so Trekkingplätze einzurichten, wo die halt gezielt sagen, hey, also da ist schon eine Lagerfeuerstelle vorbereitet. Das ist ziemlich im Wald an irgendwelchen Fernwanderwegen. Da könnt ihr euer Zelt aufschlagen. Da gibt es vielleicht auch irgendwo ein Kompostklo. Und dann kannst du damit 3-4 Zelten und mit dem Lagerfeuer eine tolle Nacht verbringen.
Geil. Mega. Wo ist das? Wo kann man es nachlesen?
Bayerische Staatsforsten und dann Trekkingplätze.
Bayerische Staatsforsten, Trekkingplätze. Okay. Ich kenne das Prinzip nämlich aus Schweden. Da gibt es das auch. Also da gibt es, egal wo du wandern gehst, gibt es ab und zu immer wieder so Holz oder so Feuerstellen und da wird sogar Holz zur Verfügung gestellt, also fertiges Brennholz, das du dann da auch verwenden kannst, um dir ein Feuer zu schüren und dann mit deinem Zelt nebendran zu übernachten. Richtig cool.
Das ist eine super Sache. Also ständig reden wir davon, wir sollen unseren Energiekonsum einschränken, nicht für ein Wochenende nach Malle fliegen und da das CO2 rausblasen und dann ist doch toll, wenn man da Urlaub oder Mikroabenteuer in der Heimat verbringen kann.
Stimmt, alles hat inzwischen den Namen, ein Mikroabenteuer. Ja, finde ich super, mega. Vor allem, wenn man dann auch die Heimat so ein bisschen kennenlernt und ganz, so wie du sagst, ey, ganz ehrlich, was gibt's Geileres als mit, keine Ahnung, im Grundschulalter. Ich bin jetzt fast 30, ich finde es immer noch geil, ein Lagerfeuer zu machen, keine Ahnung, irgendwie Würstchen draufpacken oder dann zur Nachspeise Marshmallows und dann hast du halt einen geilen Abend. Handy weg.
Super.
Ja, cool, okay. Aber das heißt, also was ich bei den Waldbränden gelesen habe, ist, sie haben insgesamt zugenommen, die von der Anzahl her, aber die Fläche, die verbrannt wird, wird immer weniger.
Weil man schneller reagiert.
Weil man schneller reagiert. Mhm. Und worauf ich jetzt vorhin so ein bisschen hinaus wollte, ist, was würde jetzt passieren oder wäre es nicht besser, weniger zu interagieren, sondern das Ganze so ein Stück weit abbrennen zu lassen? Weil sonst entsteht an der Stelle, die jetzt gelöscht habe, nächstes Jahr vielleicht noch ein größeres Feuer. Und dann habe ich irgendwann, wenn ich permanent auslösche, irgendwann so riesengroße Feuer, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann, dann passiert sowas wie in Australien vor ein paar Jahren.
Oder das bin ich da komplett falsch gewickelt? Das sind die Voraussetzungen komplett unterschiedlich. Also die australischen Wälder leben ja von und mit Feuer. Also da gibt es ja Baumarten, die brauchen Feuer, um sich zum Beispiel überhaupt wieder vermehren zu können. Also die haben Samenkapseln, die erst bei einer Temperatur von 300, 400 Grad aufgehen. Mhm. Würde der Wald nicht brennen, dann würden diese Baumarten sich nicht vermehren. Also so wie bei Feuer von Fichte und Borkenkäfer in ihrer natürlichen Heimat eigentlich schon fast eine Symbiose ist. Der Borkenkäfer hilft der Fichte im Gebirge, sich zu verjüngen. So gibt es in Australien Baumarten, die das Feuer brauchen, um sich zu verjüngen. Mhm. Und die haben ja zum Beispiel auch einen ganz anderen Ölanteil. Also Eukalyptus brennt ja wie Zunder.
Voll, ja.
Das kann man mit unseren Verhältnissen überhaupt nicht vergleichen. Wir haben keine Baumart, die auf Feuer angewiesen ist. Und das ist in unserem Ökosystem nicht vorgesehen, in Anführungszeichen. Mhm. Und da ist es schwer, das von einem Kontinent auf den anderen umzumünzen.
Okay. Also das heißt, man kann eigentlich nicht sagen, dass... Weil, was schon, wenn jetzt du sagst, in Australien gibt es Bäume, die brauchen das Feuer, dann fördern die das durch ihr Wachstum vielleicht auch eher, dass sie überhaupt entzündlich sind. Das heißt, bei uns gibt es keine so entzündlichen Baumarten überhaupt.
Ja, also ich habe tatsächlich eine Zeit in Tasmanien verbracht, beim Department of Conservation heißen die da, DOC. Ah, nee, das war aus Neuseeland. Wie hießen die australischen? Weiß ich nicht mehr. Aber es war ganz spannend, sich mit den Förstern da zu unterhalten, weil so wie wir durch die Kahlschlagwirtschaft die Schattbaumarten verlieren, also wenn wir immer sagen, wir lassen Bäume alt werden, wir schneiden alle weg, dann habe ich ganz viel Licht, dann brauche ich eine Baumart, die mit viel Licht zurechtkommt, zum Beispiel die Fichte. Mhm. Und nur wenn ich sage, naja, ich durchforste ein bisschen, habe so einen Halbschatten, dann können in dem Halbschatten die Baumarten wachsen, die Halbschatten mögen, Buche und Tanne. Mhm. Also die Bewirtschaftungsart bevorzugt bestimmte Baumarten. Und das ist in Australien auch so. Dadurch, dass die Feuer immer mehr eingedämmt haben, versucht haben, eben es nicht brennen zu lassen, haben die Baumarten verloren, die das Feuer brauchen. Und die sind jetzt gerade auf dem Weg dahin, dass sie sagen, wie können wir denn wieder natürliche Feuer kontrolliert abbrennen lassen, das, was du vorher angesprochen hast, um diese Baumarten wieder in unser Ökosystem zu integrieren.
Okay.
Also was wir mit Licht und Schatten machen, macht Australien mit Feuer und nicht Feuer.
Ach krass. Aber ist dann dieses, also wie tragisch ist dann so ein Feuer in Australien? Weil so wie sie es in den Nachrichten anhört, ist es eine absolute Vollkatastrophe. Du könntest meinen, in Australien gibt es keine Wälder mehr. So wie sie es jetzt bei dir anhört, brauchen gewisse Wälder auch dieses Feuer überhaupt, um weiter existieren zu können. Also ist es schlimmer geworden? Also ich meine, Australien ist jetzt ganz, ganz weit weg und sicherlich nicht der heimische Wald oder der Fachbereich dann, in dem man sich bewegt. Aber wie tragisch ist es dann in Australien, wenn da so ein großer Waldbrand tatsächlich auch entsteht? Ich meine, dadurch geraten Menschen natürlich auch in Gefahr. Klar, wenn sowas überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist. Aber jetzt mal rein auf die Natur bezogen, rein auf die Wälder bezogen, sterben dadurch Wälder aus in Australien oder existieren sie dadurch eher? Weiß nicht, ob man es so ABC-mäßig beantworten kann.
Wie immer, schwarz-weiß gibt es nicht. Gell? Ja. Es gibt noch viele Grünschattierungen. der Wald braucht uns nicht. Und das gilt für Australien genauso wie für Europa. Der Mensch braucht den Wald. Und drum möchten wir natürlich nicht, dass riesige Flächen dem Feuer zum Opfer fallen. Und dann muss man eben sagen, ja, wir versuchen da wieder Wälder anzupflanzen. Natürlich könnte man das auch da warten. Aber dann haben wir halt einfach diesen Nutzen, saubere Luft, in Australien einfach auch Klimakühlung. Also ein Baum im Sommer, der Wasser verdunstet, kühlt ja auch das Klima wieder runter. Das gilt für unsere Städte und Wälder genauso wie da unten. Dann fehlen uns halt einfach diese Nutzeffekt, den wir haben vom Wald. Und auf ein Menschenleben ist das halt dramatisch, wenn da so riesige Flächen abbrennen, dann ist das eine Katastrophe. Für den Wald, wenn er sagt, in 300 Jahren ist das alles wieder bewaldet.
Ja. Ja, das stimmt. Also Das ist das, was wir auch so ein bisschen vermenschlichen, was du auch immer wieder sagst, dass wir ganz viel vermenschlichen in der Natur, weil wir die Natur eigentlich brauchen oder mehr brauchen. Okay.
Wir Teil der Natur sind. Also das ist auch was, zu dem ich stehe. Also als Mensch braucht man Ressourcen. Ich möchte es warm haben und ich möchte sauberes Trinkwasser und ich möchte saubere Luft atmen. Und dann darf ich den Wald auch nutzen, aber ich darf ihn halt nicht übernutzen.
Ja, ich glaube, dass das auch eine gesunde Einstellung dazu ist, ihn halt nachhaltig zu nutzen, ihn nicht auszunutzen, so wie man es halt mit anderen Menschen auch macht. Den nutze ich ja auch nicht aus, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen und eine Balance, ein Balanceakt letztendlich. Okay. Ein Thema, das da wahrscheinlich auch mit einschlägt oder mit immer wieder für Diskussionen sorgt, ist wahrscheinlich die Jagd, oder? Also die Jagd gehört ja zum Förstertum irgendwo mit dazu. Mhm. Muss man Jäger sein, um Forstingenieur zu werden?
Also beim Forstingenieur werden wird man auch Jäger. Also okay. Du musst nicht vorher Jäger sein. Also es ist Teil vom Studium. Diese ganzen Fachbereiche wie Zoologie, die ganzen Rechtsbereiche, Waldgesetz und Jagdgesetz, Naturschutzgesetz lernt man im Studium, Lebensmittelrecht. Das Einzige, was du quasi selbst organisieren musst, ist der Schießkurs. Mhm. Und wenn du den noch ablegst, dann hast du deinen Jagdschein. Und für die Stelle, die ich jetzt inne habe, muss ich auch einen Jagdschein haben. Die würde ich ansonsten gar nicht bekommen.
Okay.
Also Förster und Jäger gehören schon ganz, ganz eng zusammen.
Gehört schon zusammen, oder? Weil es ist unbedingt. Ja auch, so wie wir vorhin gesagt haben, ein Wald ist ja nicht einfach nur Holz, sondern ist ja das ganze Ökosystem mit Pilzen und Moos und natürlich auch den Tieren und Insekten, die da drin leben. Ist es notwendig, dass wir die Säugetiere, also Wildschweine und Rehe und so weiter und so fort, ist es notwendig, dass wir die, ich will nicht ausmerzen wieder verwenden als Wort, aber ist es notwendig, dass wir die Population so ein bisschen in Zaum halten mit der Jagd?
Die Frage ist ja immer, was alternativ passiert. Also gerade bei den Wildschweinen, sagt ja die afrikanische Schweinepest was?
Nee.
Die grassiert jetzt mittlerweile schon auch in Deutschland, steht auch vor den bayerischen Grenzen. Und diese Seuche führt dazu, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Hausschweinbestand infiziert wird von Wildschweinen, dass die sterben. Also dass Tausende von Nutzschweinen dann halt entweder sterben oder gekeult werden müssen. Und da ist halt der Punkt, wo man sagt, naja, ich kann halt mit der Jagd eingreifen. Also wenn ich den Wildtierbestand, also die Wildschweine dezimiere, die Übertragungsrate nicht mehr so hoch ist, haben wir ja bei Corona gelernt, weniger Kontakte, weniger Übertragung, dann kann ich halt einfach auch wieder Hausschweinebestände schützen.
Okay.
Und da ist es eben auch so, alle anderen Wildtierkrankheiten verbreiten sich natürlich auch wesentlich mehr, wenn ich viele von denen habe, als wenn ich natürlich weniger von denen habe.
Klar.
Und auch wieder die menschliche Sicht. Zum Beispiel, wenn ich Schäden in Äckern habe, also wenn jetzt die Wildschweine da den Maisacker niedermachen oder mein Grünland umdrehen und wenn ich dann da Heu ernten möchte, dann habe ich lauter Erdbatzen drin und meine Kühe verrecken, dann ist natürlich die Motivation hoch, dass man sagt, ja, kann man da bitte mal wieder ein paar abschießen. Mhm. Beim Rehwild ist es so, haben wir vorher schon besprochen, die fressen wahnsinnig gern die kleinen jungen Bäumchen. Wenn ich jetzt natürlich da Horden von Rehen im Wald habe, dann werde ich im Leben nicht meine natürlichen Bäumchen hochbringen. Wenn das in einem Gleichgewicht ist, wo ich sage, naja, da steht eine Geiß mit zwei Kids und die frisst von meinen 10.000 Pflanzen 2.000 an, dann habe ich immer noch 8.000, die wachsen.
Ja.
Wenn da jetzt aber 10 Rehe stehen, dann fressen die halt jeden Baum an. Und das ist dieses Gleichgewicht, was wir versuchen herzustellen. Und wir nehmen halt manche Wildtiere stärker wahr, zum Beispiel Reh, Wildschwein, wenn die Diskussion aufkommt, Wolf und Bär.
Mhm.
Und dann gibt es andere Wildtiere, die irgendwie so existieren. So ein Dachs oder so, den kennt man, weil er halt überfahren am Straßenrand liegt. Gell?
Das stimmt, ja.
Ansonsten macht man sich da keine Gedanken darüber, ob wir gerade zu viele Dachse haben oder so.
Haben wir, also gibt es das, dass man zu viele Dachse haben kann?
Auch wieder eine Ansichtssache. Es kann punktuell schon mal dazu führen, dass man sagt, oh, jetzt macht schon Probleme, aber seltenst.
Okay.
Also ein Dachs wühlt sich ja auch einem Bauer, also da kann schon mal sein, dass wenn der sagt, ja, jetzt untergrabe ich da die fünfte Gartenhütte, dass dann die Leute sagen, ja, kann man die mal bitte beseitigen.
Also. Okay. Aber ist da, okay, das ist dann die menschliche Perspektive auch wieder. Aber das heißt ja, weil du gerade auch Wolf und Bär ansprichst, wenn es Wolf und Bär, weil das wären ja die natürlichen Feinde von den Wildschweinen und von Dachs und von den Rehkitz und so weiter und so fort. Wenn es die geben würde, bräuchte es dann keinen Jäger mehr?
Da müssen wir jetzt eine Zoologie-Vorlesung machen. Die Beute bestimmt den Jäger.
Die Beute bestimmt den Jäger, okay.
Also wenn ich viele Rehe habe, dann könnte ich sagen, ja, jetzt kann ich auch viele Wölfe haben, weil die werden ja alle satt. Oder wenn es wenig Rehe sind, dann werden weniger rumlaufen, weil einfach weniger. Das Gleiche gilt auch zwischen Borkenkäfer und Specht. Wenn ich viele Borkenkäfer habe, dann kann ich viele Spechte haben. Aber die Reproduktion, bis dann so viele Spechte da sind, dass die Spechte den Borkenkäfer zusammenfressen würden, die hängt immer hinterher. Und das Gleiche gilt auch für Wolf und Reh. Also der Wolf wird nie unser Reh ausrotten. Die Natur ist ja auch ziemlich schlau. Abgesehen vom Menschen zerstören wenige Tiere ihre eigene Lebensgrundlage.
Hm. Ja, das ist, ja, es balanciert sich immer aus.
Ja, und dann gibt es einfach auch Zeiten, wo es viele Hasen gibt und dann gibt es wieder eine Krankheit, dann brechen die wieder zusammen und so weiter. Also es gibt immer so Wellen in der Dynamik und diese Wellen, die können entweder jedes Jahr auftreten oder nur alle 10 Jahre oder alle 50 Jahre, dass wir das in einem Menschenleben gar nicht so wahrnehmen.
Also was ich jetzt mitbekommen habe bezüglich, ja okay, bevor wir jetzt über Wolf und Bär nochmal sprechen, wie wirst du denn, oder wie ist denn die Wahrnehmung in der Bevölkerung allgemein, wenn jetzt du zum Beispiel erzählst, du bist auch Jägerin?
Unterschiedlich.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht, dass da pauschal die Leute sagen, oh, wie kannst du ein Tier töten oder so. Ja. Das gar nicht. Ich wohne aber auch sehr ländlich, keine Frage. Also da sage ich mal, ist die Nähe, dass man ein Tier erlegt, sei es jetzt ein Tier aus dem Stall, irgendeine Kuh, ein Schaf und dann isst oder ob man halt ein Wildtier erlegt und dann isst, da ist das normal. Und eben, man sieht auch den Sinn und den Mehrwert dahinter, das ist überhaupt kein Thema. Es ist eher so, dass die Leute sagen, boah, cool, könnte ich mir auch gut vorstellen, es ist bestimmt schön, da draußen zum Hocken und im Grünen. Und kann ich sagen, ja, es ist schön. Macht auch Spaß.
Ist auch krass, wie früh man da raus muss, gell?
Ja, je nach Jahreszeit.
Ja, also bei mir im Haus wohnt auch eine Jägerin. Die beschwert sich immer ein bisschen, dass die Jungjäger, die jetzt alle kommen, die weniger schönen Arbeit machen. Also dieses Trimmen von, so wie du vorhin auch gesagt hast, das Trimmen von den Brombeeren und den Himbeeren und so weiter. Aber wann die teilweise unterwegs ist und wieder nach Hause kommt, das ist schon irre, wie früh die dann auch schon draußen ist.
Liegt daran, dass viele Wildtiere halt das Verhalten des Menschen gelernt haben. Also tagsüber ist der Mensch einfach wahnsinnig aktiv. Und dann haben die auch gelernt, ja, nachts, abends in der Dämmerung, habe ich dann doch mehr Ruhe. Also es gibt schon natürlich, also dass die Rehe sich gerne in der Dämmerung aufhalten und die Dämmerung ist im Sommer halt irgendwann um 4 oder 5. Aber das Wildschwein an sich zum Beispiel wäre tagaktiv und das hat einfach gelernt, wenn ich mich in der Nacht aufhalte, dann habe ich einfach mehr meine Ruhe.
Krass. Überfährt man deshalb auch nachts wahrscheinlich mehr Tiere als tagsüber, oder? Weil ja, die das gelernt haben.
Tatsächlich.
Okay, jetzt müssen sie nur noch das mit den Scheinwerfern lernen, dass wenn Scheinwerfer kommen, soll man stehen bleiben. Oh Mann, okay. Aber interessant, also dann ist es ja eher eine positive Wahrnehmung, oder?
Dass ich Jägerin bin?
Ja.
Ja, also wie gesagt, in meinem Umfeld sowieso. Man hat ja einfach seine soziale Blase und jetzt kannst du dir vorstellen, mit wem hänge ich ab?
Klar.
Mit Landwirten, mit Förstern. daher habe ich wenig Kritisches gehört in die Richtung. Und ich mache es ja auch aus Überzeugung. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Also ich finde, ein Reh, das bei seiner Mama auf der Wiese aufgewachsen ist und im Wald und dann eines Tages komme ich und macht's Bumm und dann ist es nie lebend transportiert worden. Das musste nie irgendein Leid erfahren, behaupte ich jetzt in dem Rahmen des Möglichen. Und dann habe ich ein tolles Lebensmittel.
Absolut.
Das ist doch genial. Und ich freue mich, dass mein Wald wächst. Also für mich eine Win-Win-Situation.
Was ich da immer ganz interessant finde, ist, wenn man dann sagt, ja, es wäre doch viel besser, wenn das mit Wolf und Bär und so weiter und so fort. Alter, wenn Bär sowas erlegt, der Bär tötet das Reh ja nicht erst, sondern ein Bär macht das Reh nieder und fängt es bei lebendigem Leib an, eigentlich zu fressen.
Ja, Natur.
Und das ist ja eigentlich viel grausamer, als wenn das Tier eine Kugel halt in also einen Herzschuss bekommt oder ja. Weiß nicht, wo man es dann schießt. Aber es ist ja weniger schmerzhaft, als bei lebendigem Leib von einem Bär aufgefressen zu werden.
Ja, also Natur kann schon grausam sein. Und ich muss auch sagen, also von einem Auto angefahren werden, was einfach auch viele Wildtiere erleben, auch da finde ich die Jagd
ja.
humaner.
Ja.
Also da gibt es wirklich spannende Forschungen. Da hat man Schwerpunkten mal Wildtierkameras aufgehängt. Und wie viele Wildunfälle stattfinden, die Leute, die halten dann an und schauen ihr Auto an, dann stellen sie nichts Großartiges fest und dann fahren die weiter. Also die Dunkelziffer der Wildunfälle ist gigantisch. Und oft ist es ja dann so, dann ist vielleicht das Kitz überfahren worden und dann sucht die Geiß ja, wo ist denn mein Kitz? Und das ist da irgendwo. Das heißt, die hält sich ja weiterhin in dieser Straßennähe auf und die ist dann die nächste, die überfahren wird. Also die Anzahl der Wildunfälle ist schon krass. Und auch da spielt halt die Jagd eine Rolle, wenn ich halt einfach einen Wildtierbestand künstlich hochhalte, indem ich die im Winter noch fleißig fütter und was weiß ich,
ja.
Dann entstehen natürlich auch deutlich mehr Autounfälle, als wenn ich sage, ja, ich habe den Wildbestand auf einem Niveau, wo die gar nicht ständig die Straße wechseln müssen, sondern die finden auf einer Seite der Straße alles, was sie brauchen. Ein Tier, das möchte Deckung, das möchte irgendwo Nahrung, das möchte einen Partner.
Ja.
Und wenn die das alles in dem Bereich finden, dann müssen die nicht über die Straße oder weniger die Straße wechseln, kommt jetzt aufs Straßennetz und so weiter an.
Mhm.
Aber wenn ich sehr viele habe, dann habe ich ja auch ständig irgendwelche Youngster, die irgendwie verscheucht werden, weil der Chef sagt, hey Junge, das ist meine Geiß, such dir eine andere. Und dann ist da viel mehr Bewegung drin, als wenn halt einer Chef ist und der hat halt da seine 10, 12 Geißen, die so in seiner Home Range unterwegs sind.
Okay.
Und dann entsteht da einfach weniger Wechselwild.
Also es wird schon mit Maß und Ziel dann geguckt, dass ich auch das Wild so einigermaßen kontrollieren, in Anführungszeichen, kann.
Also man kann es nicht zählen. Also jeder, der sagt, ich weiß, wie viele Rehe in meinem Revier sind, der lügt. Das ist absolut unmöglich. Ja. Und man unterschätzt die Zahl systematisch. Also da gibt es auch tolle Forschungen, zum Beispiel in Flughafenbereichen, die ja wirklich dann hermetisch abgeriegelt werden und dann einfach wirklich leer geschossen werden, weil man sagt, ich möchte nicht auf der Startbahn ein Reh stehen haben. Und dann hat man die lokalen Jäger mal gefragt, ja, wie viele Rehe sind denn da drin? Wie viel erlegen wir denn heute? Und tatsächlich ist es meistens so, dass es ungefähr ums Vierfache unterschätzt wird. Also wenn er sagt, da sind 100 Rehe drin, dann waren es 400. Und sowas wurde zum Beispiel auch auf Halbinseln gemacht. Also eine Halbinsel kann ich ja auch hermetisch abriegeln, sag an der Engstelle, werden jetzt alle durchgetrieben und da waren die Schätzungen ähnlich. Also für jedes Reh, das ich irgendwo sehe, gerade jetzt im Mai, sieht man ja doch viele, kann ich davon ausgehen, sind noch mindestens 3 weitere da.
Wow, krass. Crazy, weil man sieht, also wenn man tagsüber durch den Wald geht, sieht man ja gar nichts. Also mit ganz viel Glück mal, dass irgendwo eins steht oder so. Abgefahren. Also sind im Flughafen wirklich so viele Rehe?
Ja, bis sie halt dann rausgeschossen werden. Dann sind die da nicht mehr.
Ja, gut. Aber die müssen ja auch irgendwie reinkommen, das verstehe ich ja gar nicht.
Nee, wenn eine Startbahn irgendwo gebaut wird, dann werden die ja von außen komplett eingezäunt.
Ach so.
Und dann werden die ja quasi.
Ich bin jetzt ausgegangen zum Beispiel vom Flughafen München, der existiert ja schon eine ganze Zeit lang. Wie soll da Reh reinkommen?
Also wird wahrscheinlich auch passieren, aber nicht in dem Umfang.
Okay. Okay.
Also Wild ist unglaublich anpassungsfähig. Also da gibt es spannende Dinge ohne Ende. Klassisch ist ja zum Beispiel der Fuchs. Also wir sind ja hier im Grünwald, ist das richtig? Können noch zu Grünwald, Griesing?
Giesing? Also nee, Grünwald ist nochmal, glaube ich, weiter südlich.
Okay. Aber also da gab es auch eine tolle Studie. Also in Grünwald leben mehr Füchse als irgendwo im Wald draußen. Weil ich da ja alle 50 Meter einen tollen Komposthaufen finde und dann denkt sich der Fuchs, ja, da werde ich immer im Wald draußen meinen Hasen fangen. Da bin ich ja auch nicht blöd.
Ja.
Und drum ist zum Beispiel die Ansteckungsgefahr irgendwie mit Fuchsbandwurm im Garten deutlich höher als im Wald draußen.
Das ist crazy, gell? Das habe ich letztens bei einer Kräuterwanderung gelernt. weil ich sie, weil wir, oder beziehungsweise es war keine Kräuterwanderung, es war eine Frucht- und Beerenwanderung, die wir gemacht haben. Und dann waren halt auch unter anderem Himbeeren dabei, das war Ende letzten Jahres. Und dann habe ich die eben auch gefragt, kann ich die Himbeeren essen? Dann hat sie auch gesagt, nee, die Gefahr ist hier wesentlich geringer, als wenn du in der Stadt irgendwo irgendwie deine Himbeeren hättest. Mhm. Abgefahren.
Also typisch ist ja auch das Erdbeerfeld. Also im Wald draußen sagt immer jeder, wow, da darfst du kein Obst essen.
Stimmt.
Und wenn du im Erdbeerfeld bist, dann hauen sich die Leute kiloweise die Erdbeeren rein und denken überhaupt nicht über Fuchsbandwurm nach. Also da...
Stimmt.
Es sind einfach Dinge, die man irgendwie so als Kind mal gelernt hat und brav verinnerlicht und dann nicht mehr hinterfragt und dann nach den Glaubenssätzen lebt man ja. Dann.
Ja, so ein bisschen wie die irrationale Angst vor dem Hai.
Ja,
das,
genau.
Ja, das ist ja das Gleiche. Man weiß, dieses Jahr in Südafrika und eigentlich kann dir ja immer was mit dem Hai passieren. Aber gut, Südafrika ist da vielleicht nochmal ein bisschen anfälliger. Aber verglichen mit dem, was Menschen passiert, keine Ahnung, dass ihnen Kokosnüsse auf den Kopf fallen oder mit einem Autoverkehrsunfall oder sowas, ist ja viel wahrscheinlicher, wenn du dann mit einem Hai irgendwie im Wasser bist. So. Und ja, der Mensch ist halt einfach auf Gefahren getrimmt, gell?
Ja, also analog bei uns zum Wolf.
Ja.
Das ist ja auch eine rein nach den Zahlen absolut überschätzte Gefahr, also die Leute wahrnehmen. Im Jahr sterben in Deutschland 10 bis 20 Leute bei einem Wildunfall auf der Straße. Also dann sind sie ja in Anführungszeichen am Reh gestorben oder am Schwein. Das ist irgendwie noch eine reale Gefahr, aber vom Wolf, nein.
Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn jetzt bei uns, wenn man bei uns sagen würde, du, wir fangen jetzt an, hier wieder Wölfe auszusetzen, hat man in Südtirol hat man es mit Bären gemacht, aber ist ja wurscht, sagen wir mal, wer würde bei uns anfangen, Wölfe auszusetzen, da würde ich mir schon denken oder würde ich mir zweimal überlegen, in den Wald zu gehen, um joggen zu gehen.
Aber der Weg zum Wald ist ja viel gefährlicher, weil im Straßenverkehr sterben jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Menschen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Weg zum Wald stirbst, ist real. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du im Wald gefressen wirst, nicht.
Aber die Leute, die zum Wald fahren, also da müsste man ja die Unfälle messen, die auf dem Weg zum Wald passieren.
Aber also du verstehst,
was ich meine. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja klar.
Wir im Straßenverkehr haben wir einfach diese Option zu sterben in Kauf genommen.
Ja.
Also wir schicken unsere Kinder auch mit dem Fahrrad in die Schule oder zu Fuß zum Nachbarn zum Spielen. Und wir selbst sowieso. Ich bin heute auch mit dem Auto da. Das ist einfach einkalkuliert. Sagen wir, gut, die Vorzüge, dass ich halt mit dem Auto unterwegs bin, die machen das Wett, dass ich sterben kann.
Theoretisch, ja.
Aber im Wald, da sind wir so irrational, weil das, was wir auch schon angesprochen hatten mit den Absperrungen im Wald, dass die Leute oft bei Holzfäll arbeiten, wir machen da riesen Banner hin, wir machen bunte Lampen hin, wir machen Aufklärungstafeln hin und die Leute laufen trotzdem rein. Und da muss man sagen, also da habe ich sie ja wirklich mit allen meinen Mitteln darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist und da laufen die auch rein. Aber beim Wolf, das ist so abstrakt und trotzdem so tief sitzend in den Menschen.
Ja, ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass man nicht weiß, wie man dann damit umgeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, kurze Story, wir waren dieses Jahr in Indien und meine Freundin und ich, wir waren erst getrennt unterwegs und dann zusammen. Und da, wo sie mit einer Yoga-Truppe drüben und haben da unter anderem auch eine nachhaltige Farm besucht und der Dude hat zu denen gesagt, sie können jetzt nicht rausgehen, weil der Jaguar da draußen unterwegs ist oder weil ein Jaguar gesichtet wurde und deshalb dürfen sie jetzt nicht einfach los und spazieren gehen. So. Irgendwann waren wir in einem komplett anderen Winkel von Indien und dann sind wir wandern gegangen. Ich wusste die Story zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und irgendwann waren wir halt dann wandern und meine Freundin erzählt mir die Story so, ach ja, übrigens, uns ist erzählt worden, hier gibt es auch Jaguare. Und dann fängt natürlich sofort das Kopfkino an und der Weg war so leicht schlängelig. Und dann dachte ich mir so, okay, was passiert denn jetzt, wenn hinter der nächsten Kurve der Jaguar steht? Also man stellt sich das so vor, der wird nicht auf der Lichtung stehen und darauf warten, dass irgendjemand vorbeikommt, klar. Aber was würdest du dann tun? Weil der ist schneller als du, der ist stärker als du hast nichts, womit du dich irgendwie verteidigen könntest, bis du irgendwie einen Stein oder Holz aufgehoben hast. Und selbst wenn du es tust, lacht er sich wahrscheinlich kaputt. Also was machst du dann? Und ohne Waffe, ohne Pfefferspray oder sonst irgendwas in die Richtung, hätte ich jetzt zum Beispiel auch beim Wolf, um die Story jetzt wieder zu uns zu bringen, wüsste ich jetzt bei uns beim Wolf zum Beispiel nicht, was mache ich jetzt? Sagen wir mal, der steht auf der Lichtung vor mir und schaut mir ins Gesicht, was mache ich dann?
Was ist denn das gefährlichste Tier bei uns im Wald? Also, wir haben tatsächlich ein Tier, das Menschen tötet.
Das Wildschwein wahrscheinlich.
Die Zecke.
Okay.
Siehst du, und die ist halt so klein und man weiß, was man tun kann, was? Also, weiß nicht, bist du gegen FSME geimpft? Als Försterin bin ich natürlich geimpft. Borreliose kann man nicht impfen. Da hilft es, dass man die Zecke so schnell wie möglich entfernt. So, jetzt weiß ich schon, dass ich natürlich meine Hose in die Socken stecken soll und dass ich helle Kleidung trage, dass ich sie gut absammeln kann, dass ich regelmäßig nachschaue, dass ich abends beim Duschen nachschaue, dass ich was dabei habe zum Entfernen. Und wie viele Leute machen die das beim Wandern? Die gehen in der kurzen Wanderhose und dann setzt man sich ins gemütliche Gras, wo Viecher rumrennen und macht da Brotzeitpause. Also selbst bei Tieren, wo wir wissen, was wir tun können, tun wir es nicht.
Okay. Dann ist es vielleicht echt einfach irgendwie sowas, was sich bei uns ins Hirn eingebrannt hat. Vielleicht auch echt durch diese Stories. Weil auch jetzt zum Beispiel der Jogger, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, der Jogger in Südtirol, der von den Bären getötet wurde. Es spricht halt keiner drüber. Ey, es wurde ein Jogger in Südtirol von einer Zecke getötet.
Genau. Was für eine Scheiß-Story. Da verkaufst du ja keine Zeitungen mit. Also das ist echt. Ja, aber bei uns ist zum Beispiel eine anerkannte Berufskrankheit. Also
Wirklich?
Gehirnhautentzündung ist nicht zu spaßen.
Mhm.
Also entweder bist du halt dein Leben lang irgendwo schwer beeinträchtigt oder bei Borreliose entstehen ja auch so Gelenkschmerzen, die dann einfach dich im Alltag einschränken. Aber das ist halt so, ja, weil es ist ja nur eine kleine Zecke, gell?
Ja, also ich mache das tatsächlich, dass ich gerade wenn wir abends, also die fallen ja nicht von Bäumen runter, sondern wenn dann, wenn du durch die Wiesen streifst und so weiter, das checke ich tatsächlich schon, ob ich da Zecken habe. Ja, das ist wahrscheinlich einfach so was Ursprüngliches, dass wir so dann dieser Säbelzahntiger ist vielleicht irgendwie
Ja.
noch so in unser Hirn eingebrannt, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Aber trotzdem, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was würdest du jetzt tun?
Mit
Sag mal,
dem Wolf?
sag mal, du hast kein Gewehr dabei. Wolf oder Bär, ist egal. Wolf oder Bär, was machst du dann?
Also ich kenne, dass man einfach laut sprechen soll, sich groß machen und langsam zurückziehen. Also in dem Moment, wie ich mich bücke oder so, dann erscheint eine Angriffshaltung. Davon hält der Wolf auch nicht viel. Der reagiert ja dann auch, sagt, oh, jetzt bin ich bedroht, dann wehre ich mich. Und indem ich einfach laut spreche, weiß er, wo ich bin, der kann mich orten und kann nicht überrascht werden von mir. Und dann ziehe ich mich zurück.
Okay, das heißt, ich mache mich groß, red laut und gehe langsam
Weg.
weg und versuche nicht zu erschrecken oder irgendwie
Ja.
Angriffshaltung zu machen. Okay.
Und da ist es auch so, zum Beispiel, weil du vorher das Wildschwein angesprochen hast, das ist dann tatsächlich auch immer noch das, als der Wolf noch nicht so ein Thema war, dann ist man noch vom Wildschwein gefressen worden.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine eher, dass man vom Wildschwein angegriffen wird und wenn es
ja.
dann irgendwie eine Hauptschlagader oder sowas erwischt, weil es sich mit
Ist sehr
seinen,
unglücklich.
wie nennt man es?
Hauern.
Mit seinen Hauern, danke, mit seinen Hauern an der Hauptschlagader am Oberschenkel erwischt, dann kannst du halt auch schnell mal ausbluten.
Und da ist es zum Beispiel ziemlich klar, solche Zusammenstöße entstehen, wenn die Leute einen Hund dabei haben, der unangeleint irgendwo im Dickicht unterwegs ist. Ein Wildschwein hält sich gerne da auf, wo wir nicht freiwillig hingehen. Also da, wo du eigentlich schon auf allen Vieren reinkriechen musst. Da ist dann vielleicht das Wildschwein drin. Und der Hund, der ist halt irgendwo, das Herrchen ist auf dem Weg unterwegs, der Hund stöbert da durch den Wald und dann findet er halt da irgendwo drin in einem Fichtendickung eine Sau. Die ist überrascht, geht in Angriffsmodus. Was macht der Hund? Läuft zu seinem Herrchen und sagt: Hilf mir bitte. Und dann kommt diese Situation zustande, dass Wildschwein, Mensch aufeinandertreffen. Also, ich laufe jetzt seit 8 Jahren durch den Wald. Als Jägerin, als Försterin und bei der Arbeit. Also, wenn ich ganz normal im Wald unterwegs war, ich bin ja auch irgendwo in Dickungen unterwegs und zeichne die Bäume an und bin wirklich auf der ganzen Fläche systematisch unterwegs, habe ich zweimal Wildschweine überhaupt gesehen. Also, sie sind da irgendwo über den Weg gelaufen.
Okay.
Also, das sind, ja, so, so seltene Zusammenkünfte, da muss man sich fast freuen, dass man die mal gesehen hat. Und ich bin überzeugt, dass es mit dem Wolf nicht anders laufen wird. Aber es ist, wie du sagst, das ist vielleicht dieser Urinstinkt und Säbelzahntiger, dass wir halt einen Wolf als gefährlicher wahrnehmen als so eine kleine Zecke, obwohl die Zecke tatsächlich eine Gefahr ist.
Eher gefährlicher ist, okay. Ist es bei uns, also wird bei uns momentan Bären und Wölfe auch wieder angesiedelt? Ist das ein Thema?
Also aktiv angesiedelt werden die nicht. Mhm. Die wandern halt rüber, also so blöd es klingt. In Italien gibt es größere Populationen, das ist der Südtiroler schon angesprochen. Und dann gehen die halt über die Alpen.
Kam ja auch Bruno der Bär her.
Genau.
Ja.
Und in Ostdeutschland gibt es ja auch schon größere Wolfsrudel. Oder auch in Ostbayern gibt es Wolfsrudel. Aber da sind es halt teilweise weniger bewohnte Gegenden als jetzt bei uns in Südbayern, wo die halt ja, toleriert werden.
Okay, und ihr Ding machen.
Ja, genau.
Okay. Wie groß sind die dann so?
Wölfe? Mhm. Ja, die sind schon ein Stück größer als ein normaler Hund.
So also
die, ja, genau. Also die haben schon eine andere Größe.
Okay.
Also das Nächste, was ich einem Wolf gekommen bin, ich war auf einer Jagd, wo es dann hieß, irgendwo im Wald ist gerade ein Wolf unterwegs.
Hm. Achso, das war's, okay.
Genau, Ende der Geschichte, ja. 8 Jahre okay. Förster da sein.
Ja, aber interessant, weil das was ist, als, weißt du schon, wenn du dich dann mit Leuten unterhältst und die sagen, boah, ja, das geht ja gar nicht und wir sollten wieder den Wolf und den Bären zurückholen, dann denkst du dir erstmal so als jemand, der damit einfach wenig Berührungspunkte hat und da kommt wahrscheinlich auch das Unwissen so ein bisschen zu tragen. Wenn ich über irgendwas nicht Bescheid weiß oder nicht weiß, wie ich damit umgehe dann, und das eher als Gefahr abstempelt, dann wird man noch irrationaler, weißt du, Mann? Und da war mein Gedanke erstmal so, ja, spinnt sie eigentlich komplett. Natürlich brauchen wir weder Bären noch Wölfe oder sonst irgendwas hier bei uns in der Nähe. Aber da ist es wahrscheinlich auch der gesunde Umgang letztendlich dann mit diesen Tieren.
Es wird sicher zu Konflikten führen. Mhm. Also da braucht man nicht reden, auf den Almen und mit der Landwirtschaft. Also wenn wir jetzt nicht sagen, ich habe Angst, dass mein Kind gefressen wird, sondern ich habe halt auf der Almweide irgendwo eine Kuh mit Kalb stehen und so, dann ist das schon eine realistische Gefahr. Mhm. Und da denke ich, das ist jetzt eine ganz persönliche Prognose, dass der Umgang irgendwann sein wird wie mit dem Biber. Dem Biber darf man, wenn irgendwo Probleme entstehen, entnehmen, das ist ja der schöne Euphemismus für Abschießen. Und so denke ich, wird das irgendwann mit dem Wolf auch laufen. Die Schweiz handhabt das jetzt auch so. Also wenn irgendwo tatsächlich Probleme entstehen, wo man sagt, boah, in dem Bereich der Almen hier und da sind Probleme aufgetreten, dann wird der zum Abschuss freigegeben.
Okay.
Weil auch wenn vielleicht die Angst rein statistisch gesehen nicht im Verhältnis steht zu anderen Schäden, die auch die Tiere in der Landwirtschaft erleiden, es ist diese Angst ja trotzdem da. Und mit dieser Angst der Menschen muss man irgendwie umgehen.
Ja.
Und das wäre für mich ein Weg, um da eine Gemeinsamkeit zu finden. Wir können ihn nicht ins Jagdgesetz aufnehmen, das geht nach EU-Recht nicht. Also wenn da jemand sagt, ja, schieß mal halt ab wie Rehe oder sonst was, ist das halt rechtlich nicht machbar. Mhm. Aber eben durch so Entnahmeregelungen schon.
Entnahmeregelungen, okay. Alles klar, aber gut, das zeigt mir dann auch wieder, weißt schon, dass nicht einfach jeder mit irgendwie einer Flinte losziehen kann und Jäger sein kann, sondern es steckt halt schon auch nochmal ein ganzes Stück mehr Wissen dahinter, hinter der Tätigkeit. Ja, interessant. Also ich nehme es immer mal wieder als kontroverses Thema auch wahr, aber ich grundsätzlich finde ich, oder kann ich verstehen oder weiß ich, dass es notwendig ist und ich liebe auch Wildfleisch, muss ich auch dazu sagen. Also so ein Rehrücken oder sowas, das ist schon einfach, weil schon wir reden ganz viel über Bio und so weiter und so fort und klar, die Tiere sind dann unterwegs oder fressen dann auch teilweise einfach Dinge, die so ein bisschen noch radioaktiv verseucht sind. Klar, da muss man halt, dann gibt es den Geigerzähler, wo man dann gucken muss, passt alles. Aber das muss ich bei Pilzen genauso tun. Und letztendlich ist ja das eigentlich das beste Fleisch, das du kriegen kannst. Also noch mehr Bio geht eigentlich fast gar nicht. Als von einem Reh, das nicht zugefüttert wurde, das sich bewegen kann, das ja, ein schönes Leben eigentlich hat. Mhm. Um das Thema Tier, das vielleicht so ein Stück weit noch abzuschließen. Also ich kenne einen Jäger, als Jäger hast du doch auch immer Wildkameras aufgehängt, um halt so deine Futterstellen zu beobachten und so weiter und so fort. Und der hat seine Wildkameras schon mal so gut versteckt, dass die niemand gesehen hat so wirklich und hat dann halt beobachtet, wie halt so, wie in dem Waldstück, wo er halt jagen ist, normalerweise so Sextreffen und so weiter stattfinden. Und hat das halt mit der Wildkamera alles dann irgendwie so ein bisschen dokumentiert gehabt. Hat die Bilder natürlich auch wieder gelöscht und alles, aber es ist schon echt. Und das zahlt vielleicht auch nochmal auf dein Thema mit ein, so, wir müssen keine Ängste vor Wölfen oder vor Bären oder zumindest nicht diese irrationalen Ängste davor haben. Wenn wir nicht mal mitbekommen, ohne Wildkameras, dass da Sextreffen stattfinden. Ja, also das war echt, also die Story erzählt hat, war ich auch erstmal so fassungslos, weil wer fährt in den Wald, um da irgendwie, naja, keine Ahnung. Was ist so das Verrückteste, was du bisher erlebt hast?
Ha! In der Liga nicht.
Okay.
Es ist spannend, also ich gebe ehrlich zu, Wildkameras sind total interessant. Wir haben tatsächlich hinterm Haus mal eine aufgehängt, weil der Fuchs bei uns im Hühnerstall unterwegs war. Mm. Und wir sehen den Fuchs auch seltenst. Also wir sind am Hof, auf dem Land draußen, ne, und keine Nachbarn dann. Und trotzdem, du hängst die Kamera auf und du siehst dich noch selber dann reingehen. Und 5 Minuten später läuft der Fuchs vorbei. Nee. Und dann denkst du, hey, das gibt's doch nicht, gell? Also jetzt sind wir, meint man immer von sich, gell, schon welche, die irgendwie so ein bisschen aufmerksam sind und vielleicht wüssten, wo man hinschauen muss. Und wir wissen ja auch, wo der Fuchsbau ist und so. Und dann die ganze Nacht, was da Halligalli ist, was da los ist, und dann laufen Rehe durch den Obstgarten. Dann habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist schon spannend. Und da ist der Winter natürlich genauso spannend, wenn frisch Schnee liegt und man sieht, wie viele Spuren eigentlich im Garten, auf den Wiesen sind, was da an Leben unterwegs ist.
Ja. Das ist schon interessant. Da hast du eigentlich gar keinen Jagdstand, oder?
Nee, kann man sich im Garten auch schon
aus dem Wohnzimmer rausschießen.
Ach, das wäre es. Da muss man nicht so viel frieren.
Ja, das stimmt allerdings. Muss nicht so viel frieren und du hast das Reh gleich zu Hause.
Genau, kurze Wege.
Ja, kurze Wege. Weil das ist ja auch schwer, das irgendwie raus zum Zageln dann alleine aus dem Wald.
Ja, Rehe gehen ja noch. Ja. Also die sind ja irgendwo um die 20 Kilo, wenn sie recht fett sind oder weniger. Bei Hirsch und Wildschweinen und Gams und so, da sieht es dann schon anders aus.
Ja, dann wird es auch wieder sportliche Aktivität.
Aber es ist toll, also das Jagen macht schon Spaß und auch das frühe Aufstehen, das ist es dann schon wert. Also bei uns gibt es auch Schwarzstörche. Und dann bin ich da morgens an die Wiese gekommen und dann dachte ich mir, da stehen irgendwie 3 Wildschweine, weil du siehst halt nur so diese schwarzen Schemen und Wärmebildkamera sei Dank. Also das ist auch total interessant mit einer Wärmebildkamera. Ich sehe, ja Wahnsinn, das sind Schwarzstörche. Also
krass.
Das war beeindruckend.
Das hat ja richtig mit Hightech-Equipment ausgestattet, oder?
Ja, mittlerweile schon. Also da finde ich es schade, dass Bayern da doch immer sehr konservativ ist, weil so einfache Dinge wie ein Schalldämpfer. Also es ist ja nicht wie in Filmen, dass das dann nur noch irgendwie so pfft macht und dann war das der Schuss, sondern der wird halt dann auf nur 120 Dezibel runter geregelt.
Bisschen mehr wie der Rasenmäher.
Also es ist schon deutlich angenehmer fürs Gehör und für die Jagdhunde auch. Denen kann ich ja keinen Gehörschutz aufsetzen, damit da kein Schussknall Schaden nimmt. Also das hat ja schon ewig gedauert, bis die Schalldämpfer bei uns dann irgendwie mal erlaubt waren. Und selbst da musste man dann irgendwie sein Bedürfnis nachweisen. Und ich finde, jeder hat das Bedürfnis, dass das Gehör gut funktioniert. Oder eben die Sache mit den Wärmebildkameras. Also da wird ja immer gerne sehr schwammig gesprochen, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Zieltechnik und einer Wärmebildkamera. Also ich darf es in der Hand halten und durchschauen und schauen, was da steht. Und dann kann ich durch mein Zielfernrohr schauen, das ohne Wärmebild ist. Weil das wäre Kriegswaffentechnik. Das ist nicht zulässig.
Okay.
Aber es gibt Vor- und Nachsatzgeräte. Und das würde die Sicherheit so enorm erhöhen. Weil dadurch, dass die Leute jetzt lange Stunden arbeiten, dann gehen sie abends joggen. Wir haben vorher von der Dämmerung gesprochen. Das ist aber auch die Zeit, wo man dann einfach gut jagen kann. Und wenn ich eine Wärmebildkamera habe, dann habe ich einfach die Sicherheit, dass da hinten im Hintergrund auch kein Jogger unterwegs ist. Und zwar die doppelte Sicherheit. Natürlich schieße ich nur, wenn dann hinter gewachsener Boden ist, wenn dann Kugelfang ist. Nur auch zu wissen, dass einfach in der Nähe sich garantiert niemand aufhält, das ist wahnsinnig wichtig heutzutage. Also die Erholungssuchenden sind fast rund um die Uhr unterwegs.
Echt, oder?
Ja, also mit Pferde auch mittlerweile, mit Stirnlampe und Reflektoren und Lampen an den Steigbügeln und zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Krass.
Es hängt natürlich mit dem Berufsleben zusammen. Wenn ich halt von morgens um 7 bis abends um 6 außer Haus bin, dann sage ich, naja, ich mag jetzt trotzdem noch raus. Und wenn Winter ist, dann ist es halt dunkel.
Stimmt, ja. Interessant. Nehmt ihr für abseits von der Jagd wieder zurück in die Forstwirtschaft, also in die Forstwirtschaft? Ist es dann Forstwirtschaft? Ja, Forstwirtschaft. Zurück in die Forstwirtschaft. Nehmt ihr da auch irgendwie was her, dass ihr mit Drohnen über den Wald fliegt und dann wird irgendwie automatisch erkannt, welche Spitzen gerade braun sind und die Location markiert oder sowas? Ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber gibt es sowas?
Wird ganz viel ausprobiert. Also wir haben ja vorher schon länger über den Borkenkäfer gesprochen. Da versucht man ganz viel, ob man das nicht aus der Luft schon früher erkennt. Da ist nur die Sache, bis die Krone die Farbe verändert, eben von grün dann so rot oder braun wird, ist der Befall halt schon recht weit fortgeschritten. Also da ist man am Forschen, dass man das sogenannte Green Attack Stadium, also wenn die Krone noch grün ist, schon erkennt aus der Luft. Mhm. Und auch in anderen Bereichen sucht man es. Also vorher haben wir auch über Waldbrand gesprochen, da sind Drohnen natürlich auch interessante Sache. Ist rechtlich noch nicht ganz einfach, weil eigentlich darf man die ja nur auf Sicht fliegen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, im Wald Drohnen auf Sicht fliegen, das ist natürlich recht anspruchsvoll.
Ja.
Ist aber auf alle Fälle ein großes Thema. Wo es viel genutzt wird, ist in der Jagd. Jetzt im Mai, wenn die Geißen ihre Kitze in die Wiese setzen, dann ist man die ja früher abgelaufen, um zu schauen, ob da ein Kitz in der Wiese sitzt, bevor man die mäht. Und das lässt sich ganz toll über Drohnen machen. Die haben dann eine Wärmebildkamera drin. Da fliege ich 10 Minuten drüber, weiß genau, wo das Kitz liegt. Das
ja,
ist schon klasse.
Ja, das ist gut. Das macht man mit Maisfeldern, glaube ich, auch, bevor man ernten geht, gell?
Genau.
Dass
genau.
keine Wildschweine und so drin sind.
Ja. Oder dass man halt weiß, dass welche drin sind, ob man
und
die dann noch bejagt.
Fährt.
Genau.
Cool. Gibt es also, sonst noch irgendwelche technischen Tools, die er so verwendet?
Ja, also das 21. Jahrhundert ist jetzt auch bei uns angekommen. Wir haben natürlich Handys, Achtung.
Was?
Ja, das muss man fast schon erwähnen. Das ist schon klasse. Also für mich in der Arbeit ist das natürlich eine Erleichterung. Ich habe da die Eigentümerdaten droben. Dann kann ich mir einen GPS-Punkt setzen, nachschauen, wem gehört der Wald und dem zum Beispiel Bescheid geben und sagen, du, bei dir ist da ein Borkenkäferbaum. Und dann früher hat man ja wirklich schätzen müssen, wo ist man ungefähr, und gerade im Privatwald sind die Eigentumsgrenzen oft sehr schmal beieinander. Und dann, oh, ist das jetzt der Huberbauer oder ist das der Meierbauer? Und dann hast du alle angerufen und das ist natürlich heutzutage genial.
Und haben die alle kommen müssen und ja, ist mein Baum, nein, ja, das ist ja, dein Baum.
Der hat den aufgerammt. Ja, das ist immer der Nachbar. Also der Borkenkäfer kommt immer vom Nachbarn oder vom Staat. Wenn der Staat in der Nähe ist, kommt er vom Staat.
Okay, geil. Ja, Wahnsinn.
Und auch unsere Laptops, wir haben natürlich so regendichte Laptops, dass man einfach auch im schlechten Wetter, wenn es ist, die draußen mitnehmen kann. Und wir haben da unsere Daten drin, welche Bodenbeschaffenheit drunter ist. Wir haben schon über Rückegassen gesprochen. Ist der sehr befahrungsempfindlich? Muss ich da viel aufpassen? Oder ist der recht robust? Wir haben da Karten drin von Aufnahmen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Also es sind alles Dinge, die man halt früher sich quasi merken oder notieren musste. Dann ist man ins Büro gefahren, hat das dann nochmal abgeglichen. Kann man jetzt alles vor Ort machen. Und viele Waldbesitzer schätzen das auch. Also die finden das cool. Wir haben dann so Baumartenempfehlungen, wo wir sagen, hey, auf deinem Boden mit den Klimaerwartungen empfehlen wir dir die und die Baumarten. Das ist dann mit so einer Farbskalierung von grün bis rot. Und das ist für die einfach gut nachzuvollziehen.
Mega.
Weil es auch wirklich auf ihren Wald zugeschnitten ist.
Das ist ja richtig cool. Glaubst du, man kann es irgendwann automatisieren? Also dass jemand... Oder wo kriegt ihr die Daten her?
Also es gibt zum Beispiel die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die sitzt in Freising, die da viele der Daten erhebt. Die Standortsdaten, die sind jetzt schon 40, 50 Jahre alt, der Boden verändert sich ja dann doch nicht so schnell. Die wurden vom Verein für forstliche Standortserkundung aufgenommen. Also da gibt es so verschiedene Layer, die zusammengetragen wurden.
Okay. Weil dann könnte es ja sein, dass man was schon, wenn die Bodenbeschaffenheit so und so ist, dass dann irgendwie über einen Algorithmus, über eine künstliche Intelligenz kommt dann raus, für die und die Bodenbeschaffenheit empfehlen wir diese und jene Bäume und wir wissen automatisch, bei dir ist diese und jene Bodenbeschaffenheit vorhanden.
Genau, das haben wir quasi schon.
Also das habt ihr quasi schon, okay.
Wofür wir dann Gott sei Dank den Förster noch brauchen, ist ja immer der Blick vor Ort. Also das Licht spielt ja eine Rolle und das ist ja, was sich ständig ändert. Also stehen da alte Bäume drum, stehen da kleine Bäume drum, was hat der Nachbar für Bäume drum stehen? Und das muss man verschneiden mit den Bodeneigenschaften. Wir haben vorher schon über Licht- und Schattbaumarten geredet, dass man sagt, okay, welche Baumart fühlt sich auch bei diesen Lichtbedingungen wohl? Mhm. Und diese Kombination, die liefert dann noch die Beratung mit dem Förster.
Was ich mir da vielleicht noch gut vorstellen könnte, weil mich Permakultur auch so ein bisschen interessiert, schaut ihr dann auch, welche Bäume als Symbiosen oder welche Bäume und Pflanzen als Symbiosen gut zusammenpassen können, die sich dann gegenseitig sozusagen befeuern? Sowas wie du vorhin gesagt hast, so die Buche holt von unten, wie hast du es gesagt?
Basenpumpe.
Die Buche als Basenpumpe holt die Nährstoffe aus der Tiefe raus und verteilt die über die Blätter dann als Dünger fürs nächste oder übernächste Jahr, je nachdem wie lange es dauert, für die Fichten und stellt die dafür dann zur Verfügung. Achtet mal, also gibt es da noch andere Symbiosen, auf die ihr dann achtet?
Viele, also es gibt in Anführungszeichen so ein paar Standardkombinationen, die sich sehr gut vertragen. Also die Eiche kriegt zum Beispiel immer als Nebenbaumart die Linde oder die Hainbuche dazu, weil sie dann einfach schöner wächst. Auf sehr nassen Standorten fühlt sich die Erle wohl, wo die Tanne gut dazu passt. Wenn jemand sagt, ja, ich hätte aber gerne noch ein bisschen Nadelholz mit dabei. Also es gibt schon typische Kombinationen, wo man weiß, dass die sich von den Wuchsdynamiken gut vertragen. Weil das macht wenig Sinn, zum Beispiel eine Lichtbaumart direkt neben eine Schattbaumart zu pflanzen, weil die eine wird das Rennen in der Jugend machen und die andere geht halt dann ein. Mhm. Dann kann ich mir das Geld auch sparen. Das muss man dann zeitversetzt machen, dass man zum Beispiel sagt, naja, ich fange mit der Schattbaumart an. Wenn die dann schon ein gewisses Alter erreicht hat, dann kann ich noch die andere dazu pflanzen. Also
okay. Wir
wissen, welche wir gleichzeitig pflanzen können und wir wissen, welche wir schon zusammen, aber halt zeitversetzt pflanzen können. Ja.
Und also allein dafür ist ja das schon super wichtig, weil wie soll das ein Normalo wissen?
Ja, das wäre ja schade. Studiert man da 5 Jahre und dann hat man so ein YouTube-Video gereicht.
Genau.
Oh. Nein, also es macht wahnsinnig Spaß und es gibt halt nicht die eine Lösung. Und das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Waldbesitzer sind so vielfältig und so vielfältig sind halt auch unsere Antworten.
Ja.
Also es gibt nicht die eine Antwort. Und wir wissen auch nicht die eine richtige Antwort. Am Ende versuchen wir uns halt breit aufzustellen, um für das, was da komme, gut gerüstet zu sein.
Aber ist ja auch voll schön. Also wenn es nur Spezialisten gäbe, dann könnte man diese Kombinationen vielleicht gar nicht erzeugen. Mhm. Von dem her mega gut. Was ist denn so deine Vision für die Zukunft?
Ich glaube, ziemlich das, was ich gerade gesagt habe. Also ja, dass wir versuchen, diese Vielfalt beizubehalten, und zwar sowohl bei dem Waldbesitzenden als auch bei den Waldbildern, die wir dann erzeugen, also mit welchen Baumarten wir arbeiten und so. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, ob wir in den nächsten 40 Jahren hauptsächlich Energieholz brauchen, ob wir Bauholz brauchen, ob wir Naherholung brauchen, weil jeder am Durchdrehen ist vom Stress und dem, was wir ausgesetzt sind in der modernen Welt. Und je vielfältiger ist, desto höher ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass auch was dabei ist, was halt gut funktioniert.
Ja. Ja, das stimmt. Okay. Lisa, vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und dass du dich nochmal zu einer zweiten Aufnahme durchgerungen hast. Ich find den Bereich Wald super spannend, weil er so einfach scheint und trotzdem irgendwie so komplex ist und ihn trotzdem irgendwie auch jeder braucht mit den ganzen Grüntönen, die drin sind. Und schon wie du gerade gesagt hast, wer weiß, vielleicht drehen wir in ein paar Jahren irgendwie komplett am Rad und jeder braucht den Wald mehr als Naherholung, als Energielieferant. Richtig cool, spannender Job. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich glaube, ich bin mit dem Wissen erstmal gut bedient. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit und ich hoffe auch den Zuhörern hat es gefallen. Und Vielleicht, wenn dann bei uns irgendwann Wölfe und Bären sind, können wir uns mal nochmal zusammensetzen.
Das wäre spannend, ob meine Prognose wahr wird oder wie der Umgang dann ist.
Genau, genau. Hast du irgendwas, wo man dich erreichen kann? Also irgendwie, dass du einen Insta-Channel oder irgend sowas hast oder...
Es gibt tatsächlich einen Försterfinder für alle, die jetzt sich doch selber ein Stück Wald kaufen möchten. Das kann man im Internet einfach eingeben, Försterfinder. Und dann findet ihr immer den für euch zuständigen Förster in der Region. Okay. Und da bin ich natürlich auch drin. Im Landkreis Weilheim-Schongau und Garmisch bin ich jetzt dann unterwegs. Oder Wolf unterwegs ist. Und da stehe ich immer gern zur Verfügung. Also wenn da auch jemand einfach so mal Fragen hat, ich schreibe einen kleinen Newsletter für meine Waldbesitzenden. Habe auch vereinzelt Nicht-Waldbesitzende drin, die sich einfach interessieren. Also freue mich immer über Nachfragen, da keine falsche Scheu. Und es sind schon die spannendsten Geschichten daraus entstanden. Und auf einmal sitzt man in München und hält einen Podcast zum ersten Mal.
Ja, sehr cool. Wunderbar. Dann würde ich sagen, es ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Lisa. Und bis bald.
Vielen Dank.